Grundgesetzes in Bezug auf Artikel 3 Absatz 3 Streichung des Begriffs Rasse, ein Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes auch in Bezug auf Artikel 3 Absatz 3 Ersetzung des Wortes Rasse und Ergänzung zum Schutz gegen gruppenbezogene Menschenwürdeverletzung. Ich begrüße alle, die hier im Saal sind, diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die uns per WebEx zugeschaltet sind. Ich begrüße die Sachverständigen, von denen hier im Saal Herr Krämer anwesend ist und Herr Tabara. Alle anderen sind uns per WebEx zugeschaltet und die werden ebenso herzlich begrüßt. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die ausschließlich per WebEx zugeschaltet sind, sowie die Zuhörerinnen, hier steht noch Zuhörerinnen auf der Tribüne. Gegenstand der heutigen Anhörung sind zwei Gesetzentwürfe der Fraktion Die Linke, wie gesagt, und Bündnis 90 Die Grünen, die eine Änderung des Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz zum Gegenstand haben. Dabei fordern beide Gesetzentwürfe die Ersetzung des Begriffs Rasse durch andere Formulierungen zur Erfassung rassistischer Diskriminierung. Einige Hinweise zum Ablauf. Sie, die Sachverständigen, erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Herrn Krämer. An die Sachverständigen dabei die Bitte, nicht länger als 4 Minuten zu sprechen. Im Saal läuft dabei eine Uhr ab, rückwärts 3,5 Minuten. Nach 3,5 Minuten gibt sie ein erstes Zeichen, nach 4 Minuten ein deutlicheres Zeichen, dass die Zeit abgelaufen ist. Die zugeschalteten Sachverständigen sowie alle anderen per WebEx zugeschalteten Teilnehmer bitte ich, ihre Mikrofone auszuschalten, solange sie nicht sprechen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließen sich die Fragerunden an, eine oder mehrere, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. An die Kolleginnen und Kollegen dabei die Bitte, das bewährte Verfahren einzuhalten, dass sie höchstens 2 Fragen haben. Die 2 Fragen können gestellt werden an 2 unterschiedliche Sachverständige oder auch an einen Sachverständigen. Wenn Sie per WebEx teilnehmen, bitte ich Sie, Ihren Fragewunsch im Chat mitzuteilen. Das Sekretariat wird mich dann darüber informieren. Die Sachverständigen werden nach der ersten Fragerunde in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge heute also beginnen mit Ihnen, Herr Tabara, die Antworten geben und dabei gebeten, sich auch kurz zu fassen. Nach der zweiten Fragerunde werden wir dann die Antworten in alphabetischer Reihenfolge wieder mit Herrn Krämer beginnend aufrufen. Noch einige technische Hinweise. Die Anhörung ist öffentlich und wird auf Video aufgezeichnet. Sie wird am morgigen Dienstag, den 22. Juni um 11 Uhr im Parlamentsfernsehen auf Kanal 3 gesendet. Anschließend ist die Aufzeichnung der Sitzung in der Mediathek abrufbar. Das Sekretariat fertigt auf der Grundlage einer Tonaufzeichnung zudem ein Wortprotokoll an. Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne oder per WebEx sind nicht gestattet. Ebenfalls nicht gestattet sind Beifalls- oder Missfallsbekundungen von der Tribüne. Rein vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass Störungen in der Sitzung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht bzw. Strafrecht geahndet werden können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und Sie, Herr Krämer, haben als erstes das Wort für die Eingangsstellungnahme.
Sehr geehrter Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, zunächst möchte ich mich dafür bedanken, hier heute sprechen zu dürfen. Dabei konzentriere ich mich im Folgenden auf die in beiden Gesetzesentwürfen vorgesehene Änderung von Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz und verweise im Übrigen auf die eingereichte Stellungnahme. Das Deutsche Institut für Menschenrechte befürwortet die in beiden Gesetzesentwürfen vorgesehene Änderung des Diskriminierungsverbotes in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz. Der Begriff Rasse sollte durch den Begriff rassistisch ersetzt werden, sodass der inhaltliche Schutzgehalt und der Zweck der Norm deutlicher wird als bisher. Der Gebrauch des Begriffs Rasse im Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes trägt dazu bei, einem Menschenbild Vorschub zu leisten, das auf der Vorstellung unterschiedlicher menschlicher Rassen basiert. Dabei ist jede Theorie, die auf die Existenz unterschiedlicher menschlicher Rassen abstellt, in sich rassistisch. Solange der Begriff in Bezug auf Menschen verwendet wird, löst er Irritation und Sprachlosigkeit aus, bis hin zu persönlichen Verletzungen. Gerade in jüngster Zeit haben zahlreiche Stimmen zivilgesellschaftlicher Organisationen zum wiederholten Mal Kritik an dem Begriff Rasse im Grundgesetz geäußert. Hierzu zählen in einem breiten Spektrum zivilgesellschaftliche Organisationen, die für Menschen sprechen, die in Deutschland von Rassismus betroffen sind und daher auch dem Schutz des Verbots rassistischer Diskriminierung gemäß Artikel 3 Grundgesetz unterliegen. Den Begriff der Rasse ersatzlos zu streichen, was keiner der beiden Gesetzesentwürfe vorschlägt, wäre keine Alternative, weil damit das Verbot rassistischer Diskriminierung im Grundgesetz wegfallen würde. Vielmehr ist es zur Überwindung von Rassismus gerade notwendig, dass die Verfassung diesen beim Namen nennt und sich klar davon distanziert. Es ist daher an der Zeit, durch eine Änderung des Diskriminierungsverbotes in Artikel 3 Grundgesetz eine Abkehr vom Begriff der Rasse zu vollziehen und stattdessen ein Verbot rassistischer Diskriminierung zu formulieren. Damit könnte dem Schutzzweck der Norm, dem Schutz vor rassistischen Diskriminierungen und der Überwindung von Rassismus zu mehr Wirkung verholfen werden. Die geringe Bedeutung, die das Verbot rassistischer Diskriminierung gemäß Artikel 3 Grundgesetz bisher hat, auch in der Rechtswissenschaft, ist schließlich auch darauf zurückzuführen, dass sich der Begriff der Rasse in Artikel 3 Grundgesetz als hartnäckige Barriere in der Erfassung und der Vermittlung seiner tatsächlichen Inhalte und Bedeutung darstellt. Die in den Gesetzesentwürfen unterbreiteten Vorschläge zur Änderung des Grundgesetzes haben sprachlich eine Durchbrechung der gegenwärtigen Struktur des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz zur Folge. Dies ist jedoch notwendig, weil genau damit die Ablehnung von Rassekonzeptionen ausgedrückt wird und weil keine andere sprachliche Lösung den Zweck der Norm, rassistischen Diskriminierungen entgegenzutreten, angemessen widerspiegelt. Die Textvorschläge der Gesetzesentwürfe können deshalb auch dabei helfen, die Grundgesetznormen im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsverträgen auszulegen. Dabei sehen die Gesetzesentwürfe eine geringfügige Änderung von Artikel 3 Grundgesetz vor. Bestätigung erfahren die Formulierungsvorschläge der Gesetzesentwürfe durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom November 2020. So heißt es in dem Beschluss explizit, dass sich Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz gegen rassistische Diskriminierung wendet. Genau diesem Verständnis von Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz entsprechen die Gesetzesentwürfe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Krämer. Als nächstes hat das Wort Herr Franke.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit zu einer Stellungnahme, die wir auch schriftlich eingereicht haben. Bereits zu Beginn des Jahres hatte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ein Meinungsbild zur Änderung des Artikel 3 Absatz 3 abgefragt, um den Begriff der Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen und durch eine andere Begrifflichkeit zu ersetzen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat damals eine Stellungnahme abgegeben, in der wir uns für die Ersetzung des Begriffs durch die Formulierung rassistische Benachteiligung ausgesprochen haben. Das Adjektiv rassistisch verkörpert bereits für sich einen Unrechtsgehalt und bringt damit die von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes historisch gewollte Ablehnung jedweder Rassenideologie zum Ausdruck. Dadurch muss nicht auf den wissenschaftlich unhaltbaren Begriff der Rasse rekurriert werden, der selbst diskriminierend ist, weil er die Einteilung von Menschen in Rassen nahelegt. Grundsätzlich begrüßen wir daher jedes Vorhaben zur Änderung des Artikel 3, das den Begriff der Rasse im Grundgesetz ersetzen möchte. Das galt für das damalige Regierungsvorhaben und das gilt auch jetzt. Der damalige Regierungsentwurf sah dann die Formulierung aus rassistischen Gründen vor. Dieser Formulierung aus rassistischen Gründen konnte aus antidiskriminierungsrechtlicher Sicht nicht ohne Bedenken das Wort geredet werden. Diskriminierungen können bewusst und unbewusst, offen und verdeckt, unmittelbar oder mittelbar erfolgen. Scheinbar neutrale Regelungen können sich auf eine bestimmte Gruppe nachteiliger auswirken als auf eine andere. Wenn es das Ziel der Änderung des Grundgesetzes ist, dass dabei der Diskriminierungsschutz erhalten bleiben soll, so sollte keine Formulierung gewählt werden, die unbewusste oder mittelbare Benachteiligung weniger eindeutig umfasst und damit das Schutzniveau absenkt. Das führt zu der Frage, ob die Formulierung rassistische Gründe auf Seiten der Diskriminierenden nicht auch ein subjektives Element beinhalten, also eine entsprechende rassistische Diskriminierung. Viele Definitionen des Rassismus gehen von einer hinter dem Begriff stehenden Ideologie aus, die die Diskriminierenden auf Grundlage ihres Denkens und Handelns machen. Wenn man dem folgt, werden jedoch unbewusste oder mittelbare Diskriminierungen nicht mehr vom Diskriminierungsschutz erfasst. Der Hauptanwendungsbereich, wenn ein Rückgriff auf Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 erfolgt, ist die Verteidigung der Bürgerinnen und Bürger gegen Benachteiligungen, die sich durch staatliches Handeln ergeben können. Insbesondere in der unzulässigen Polizeipraxis des sogenannten Racial Profiling erfährt dies seinen umstrittensten Ausdruck. Personenkontrollen aus Gründen der Rasse, also wegen der ethnischen Herkunft, sind angreifbar und waren immer wieder auch Gegenstand von Gerichtsverfahren. Ich erinnere an die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 2016, dass eine Auswahl von Personen bei Kontrollen auch dann gegen das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes verstößt, wenn die Hautfarbe unter anderem ein tragendes Kriterium ist. Das Anknüpfen an phänotypische Merkmale als Anhaltspunkte für polizeiliches Handeln kann nur im jeweiligen Einzelfall zulässig sein und ansonsten zu Racial Profiling und einer Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft führen. Aber liegen auch rassistische Gründe vor oder agieren die verantwortlichen Polizeikräfte jedenfalls in ihrer Eigenwahrnehmung nicht vielmehr auf einer sachlichen Grundlage? Also handeln sie dann tatsächlich aus rassistischen Gründen? Und für die Betroffenen viel entscheidender, könnten sie diese rassistischen Gründe den handelnden Beamtinnen und Beamten auch nachweisen? Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hatte Zweifel, ob die relevanteste Konstellation einer möglichen Benachteiligung durch die geplante Änderung des Grundgesetzes nicht am Ende weniger klar erfasst gewesen sein würde. Gleiches galt für die mittelbare Diskriminierung in anderen Fällen. Wenn scheinbar neutrale Regelungen, zum Beispiel die Muttersprache oder die Körpergröße, Menschen bestimmter Ethnien stärker benachteiligt als andere. Auch hier gilt, eine mittelbare Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft ließe sich bejahen, ein rassistisches Motiv wohl kaum. Die im damaligen Regierungsentwurf erläuterte Unterscheidung von Gründen und Beweggründen konnte deshalb nur teilweise überzeugen. Ein gewichtiges Gegenargument aus dem Antidiskriminierungsrecht ist der Paragraph 1 AGG, der nun gerade die Formulierung aus Gründen der Rasse und nicht wegen der Rasse, wie bei den übrigen Diskriminierungsgründen, gewählt hat, um jene Gesinnungshaltung zum Ausdruck zu bringen, dass zwar nicht das Gesetz das Vorhandensein verschiedener menschlicher Rassen voraussetzt, sondern dass derjenige, der sich rassistisch verhält, eben dies annimmt.
Der damalige Herr Franke, wenn ich nur kurz unterbrechen darf, ich habe Ihnen so intensiv zugehört, dass ich selbst nicht auf die Uhr geschaut habe, aber Sie wahrscheinlich auch nicht. Denn wir sind schon deutlich.
Sofort fertig.
Gut.
Ich bin halbe Minute noch.
Ja.
Der damalige Regierungsentwurf.
Eigentlich können wir, also jetzt, so dass Sie es bitte mir nicht übel nehmen, das können wir eigentlich nicht machen, weil das würden dann die anderen Sachverständigen auch machen und dann werden wir nicht fertig. Wir können gerne, Sie können gerne die Dinge, die Sie jetzt noch bringen wollen, nachher in der Fragerunde noch bringen. Wir lassen jetzt erst die anderen Sachverständigen dran, letztlich aus Gründen der Gleichbehandlung. Mit der Bitte um Verständnis. Ja? Herr Franke, ja, vielen Dank. Als nächstes würde dann erstmal Herr Kirchberg reden. Denn 7 mal 1,5 Minuten ist 20 Minuten am Ende. Das ist das Problem. Herr Kirchberg, Sie haben das Wort. Sonst nehmen wir Herrn Kischel als nächstes. Ist der sofort verfügbar?
Ja, ich wäre sofort verfügbar.
Herr Kischel, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, ich komme gleich zum Punkt. Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz besagt, niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Was ist Rasse in diesem Sinne? Nach einhelliger Ansicht fast aller Verfassungsrechtler handelt es sich dabei um jede Gruppe von Menschen mit tatsächlich oder auch nur vermeintlich vererbbaren Merkmalen. Die Norm stellt eine Reaktion auf das Unrecht des Nationalsozialismus dar, eine Art lauten Schrei des Nie wieder. Aber das zu Bekämpfende muss in diesem Fall auch klar benannt werden. Deshalb erfasst die Definition gerade auch abgelehnte Rassenbegriffe, wie etwa den nationalsozialistischen, mit den Worten vermeintlich vererbbar. Es geht um das Andichten unabänderlicher
Sie haben Ihr Mikrofon ausgeschaltet, so wie wir das hier sehen.
Okay, bin ich irgendwann draufgekommen oder muss ich von vorne anfangen?
Nein, Sie haben die letzten 20 Sekunden.
Okay, es geht dabei also um das Andichten unabänderlicher positiver oder negativer Eigenschaften aufgrund einer angeblichen Rasse. Das ist in Deutschland gesamtgesellschaftlich völlig inakzeptabel und insofern die Norm heute eine Erfolgsgeschichte. Das Problem bei Artikel 3 liegt darin, dass Artikel 3 mit Rasse einen Begriff verwendet, den rechtlich zu begraben sein eigentliches Anliegen ist. Aber Rechtstexte kommen nicht umhin, ihren Gegenstand klar zu benennen, auch wenn er abstoßend sein sollte. Die Streichung stünde zudem im Widerspruch zu zahllosen internationalen Menschenrechtsinstrumenten, die sich gegen eine Diskriminierung aufgrund von Rasse wenden. In anderen Staaten wie den USA ist der Rassebegriff zudem ganz unproblematisch. Stellt man hingegen auch die spezifische Lage in Deutschland ab, dann wäre die Streichung erst recht geschichtsvergessen, denn der Schrei des Nie wieder würde verstummen. Es geht außerdem um ein Missverständnis, das darin liegt, dass die Änderung von Sprache auch das damit umschriebene Problem lösen konnte. Was würde der Alternativvorschlag bedeuten? Rassismus bedeutet keinesfalls dasselbe wie Rassendiskriminierung im Sinne des Grundgesetzes oder in der Alltagssprache. Im Gegenteil geht es gerade um eine Ausweitung, mit der die emotional negative Reaktion auf den Begriff auf ganz andere Sachverhalte übertragen werden soll. Rassismus ist in der sozialwissenschaftlichen und politischen Diskussion vollständig umdefiniert worden als ein Rassismus ohne Rassen, so auch beim Deutschen Institut für Menschenrechte, auf das der Vorschlag zurückgeht. Jede Diskriminierung anhand beliebiger Merkmale ist zwangsläufig rassistisch. Es gibt also einen Geschlechterrassismus, einen Klassenrassismus, einen Nationalrassismus, einen Kulturrassismus, Religionsrassismus, Rassismus gegen Homosexuelle, Jugendrassismus, Altersrassismus, Polizeirassismus. Der Begriff der gruppenbezogenen Verletzung gleicher Würde soll, wie seine Herkunft zeigt, nichts anderes ausdrücken und nur den Förderauftrag hinzufügen. Rassistisch wäre es demnach, von Nationen oder von europäischer Kultur oder von einer anderen Kultur auch nur zu sprechen. Die bloße Verwendung des Wortes Ausländer ist ein rassistischer Marker. Nichtdeutsche anders zu behandeln als Deutsche, etwa in Staatsbürgerschaftsgesetzen oder im Aufenthaltsrecht, wäre rassistisch. Es ist rassistisch, Integration für eine Anforderung zu halten oder ungleiche Bildungsergebnisse ethnischer Gruppen mit Sprachschwierigkeiten zu erklären. Juristen kämen auch kaum umhin, diese verbreitete Sichtweise bei einer Auslegung zu berücksichtigen, weil sie bei ihrer Auslegung unter anderem an die Entstehungsgeschichte, an Sinn und Zweck und den Wortlaut gebunden sind. Das Grundgesetz aber soll allgemein geteilte Grundwerte der Gemeinschaft widerspiegeln, nicht einzelne Ideologien jenseits des politischen Konsenses. Eine Einführung in das Grundgesetz würde und soll gesellschaftlich völlig akzeptierte und sinnvolle Verhaltensweisen und Denkmuster für verfassungswidrig erklären. Das ist inakzeptabel.
Vielen Dank, Herr Kichel. Als nächstes würde ich jetzt Herrn Kirchberg nehmen, wenn der in der Zuschaltung funktioniert hier. Sonst, wenn das immer noch nicht klappt, würde als nächstes Herr Kutschera drankommen.
Ja, guten Tag und vielen Dank für die freundliche Einladung. Als parteiloser, politisch neutraler Evolutionsbiologe und strikter Antirassist möchte ich eine Empfehlung hier zunächst vorstellen und diese begründen. Meiner Ansicht nach sollte man den problematischen, belasteten Begriff von Charles Darwin stammend, biologische Rasse, beibehalten, aber erklären und definieren als evolutionäre Abstammung. Warum komme ich zu so einer Empfehlung? Erstens, alle mir bekannten weltweit verbreiteten Tierarten sind in gleichwertige geografische Varietäten oder biologische Rassen untergliedert. Das gilt selbstverständlich auch für den anatomisch modernen Menschen. Wir sind vor etwa 250.000 Jahren in Afrika entstanden und über Auswanderungswellen, die erste hat vor 100.000 Jahren stattgefunden, etwa zu dem geworden, was wir sind. Deshalb möchte ich da an die Biologie eben appellieren. Das sind keine göttliche Schöpfung, kein rasseloser Klon, könnte man auch sagen. Zweitens, vor exakt 150 Jahren hat Charles Darwin sein Buch über die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl publiziert. Dort hat er klar erkannt, die Menschheit sitzt in einem Boot, wir sind alle miteinander verwandt, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Das heißt, mit biologischem Wissen kann man den Rassismus am allerbesten bekämpfen. Drittens, ich hatte die Gelegenheit, als Visiting Professor an der Stanford University einen afroamerikanischen Biologen kennenzulernen, Quashon Spencer, inzwischen ist er selber Professor, der sich ganz massiv für die Five Human Races Klassifizierung einsetzt. Er unterscheidet also zwischen Afrikanern, Asiaten, Europäern, amerikanischen Indianern und Ozeaniern. Ich habe die Publikationen von Professor Quashon Spencer genau studiert und ich halte sie für überzeugend. Es ist garantiert nicht rassistisch. Er bezeichnet sich selber als Black American. Viertens, die sogenannte Jenaer Erklärung, die ich nicht mit unterzeichnet habe, ist natürlich gut gemeint, aber steht im Widerspruch zu vor allem molekulargenetischen Erkenntnissen, die unter anderem dieser renommierte Stanford-Biologe in vielen Publikationen zusammengetragen hat. Fünftens, im Nationalsozialismus wurde eine Pseudorassenideologie propagiert. Es wurde die Human Race Nummer 3, die Kaukasier, die wurde in 10 Scheinrassen unterteilt. Nordische Rasse, westliche Rasse, Juden und so weiter. Das hat mit Biologie und Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Weil aber dieser Missbrauch der Biologie stattgefunden hat, ist natürlich der Rassebegriff enorm belastet. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass darüber diskutiert wird. Der Rassewahn im Nationalsozialismus hat mit den real existierenden gleichwertigen Five Human Races überhaupt nichts zu tun. Das ist meine Ansicht, die ich weiter begründen werde. Letzter Punkt und ganz, ganz wichtig. Ein Streichen der Begriffsrasse würde der US-Verfassung widersprechen, weil seit 1790 in den USA alle 10 Jahre ein Zensus durchgeführt wird und genau dort, der letzte war schon jetzt gerade im April publiziert, und genau dort werden die Five Human Races praktisch zur Grundlage gelegt. Also mein Appell, modifizieren, verändern, Rassismus bekämpfen, aber nicht diesen international üblichen Begriff und trotz historischer Belastung streichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kutschera. Ist Herr Kirchberg jetzt erreichbar? Ja, dann würde jetzt Herr Kirchberg das Wort haben. Herr Kirchberg.
Sehr verehrter Herr Vorsitzender, sehr verehrte Abgeordnete, ich möchte mich einerseits beziehen auf dasjenige, was ich Ihnen bereits im Rahmen meiner umfänglicheren Stellungnahme vorgetragen habe. Sie können daraus entnehmen, dass ich ein grundsätzlicher Gegner dieser aktuellen Gesetzesinitiativen bin. Abschließend hatte ich auf aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hingewiesen. Auf die möchte ich noch einmal zurückkommen. Es wurde bereits von Herrn Krämer vorgetragen, dass das Bundesverfassungsgericht Anfang November vergangenen Jahres die Kündigung eines Arbeitnehmers wegen seiner rassistisch diskriminierenden Beleidigung eines Arbeitskollegens gebilligt hat. Der gekündigte Arbeitnehmer hatte als Betriebsratsmitglied in einer Sitzung des Betriebsrats ein weiteres dunkelhäutiges Betriebsratmitglied im Rahmen einer fachlichen Auseinandersetzung mit Uga Uga betitelt. Im Rahmen der entsprechenden Gerichtsverfahren berief sich der Gekündigte auf sein Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Damit konnte er nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht zum Zuge kommen. Der O-Ton des Gerichts, das ergibt sich daraus, dass die Menschenwürde entgegen Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz angetastet wird, wenn eine Person nicht als Mensch, sondern als Affe adressiert wird und damit das in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz ausdrücklich normierte Recht auf Anerkennung als Gleicher unabhängig von der Rasse verletzt wird. Zwar wird der Begriff Rasse in dem Beschluss ausdrücklich in Anführungszeichen gesetzt. Das reflektiert, wie ich annehmen möchte, den Umstand, dass Diskriminierungen wegen der Rasse regelmäßig oder sogar überwiegend auf vermeintliche Rasseunterschiede abstellen. In Wirklichkeit oder jedenfalls nach vorherrschender Auffassung gibt es aber allenfalls verschiedene Ethnien, nicht aber unterschiedliche Menschenrassen.
Und Herr Kirchberg,
im Fall wäre eine solche Distanzierung vom Begriff Rasse auch gar nicht erforderlich
gewesen. Herr Kirchberg, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Da wir Sie nicht nur mit Ton und nicht mit Bild sehen, ist Herr Kutschera die ganze Zeit im Bild. Und um Missverständnisse nachher bei der Aufzeichnung auszuschließen, möchte ich nur Herrn Kutschera bitten, sein Bild auszuschalten. Dann müsste eigentlich klar sein, dass das Bild, was zu sehen ist, nicht Sie sind. So, Herr Kirchberg, gerne.
Gut, ich möchte von den Tieren zu den Menschen kommen. Die Herabwürdigung oder Diskriminierung von Menschen aus dem Gefühl der eigenen Überlegenheit gegenüber der Minderwertigkeit bestimmter anderer Menschengruppen ist eine soziale Tatsache, die man nicht durch Tabuisierung oder, wie es jetzt vorgesehen ist, durch Entfernung des Begriffs Rasse aus dem Diskriminierungsverboten des Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz aus der Welt schaffen kann. Und hinzu kommt, dass der Begriff Rasse entweder als solcher oder als Wortbestandteil nicht nur im Grundgesetz verwandt wird, sondern auch Gegenstand einer Vielzahl einfach rechtlicher Regelungen ist und vor allem auch dort in dem kulturell-sozialen Sinne verstanden wird. So hat etwa das Bundesverfassungsgericht in dem zitierten Fall abschließend ausdrücklich auf die Bestimmungen des § 12 Absatz 3 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetzes und des § 75 Betriebsverfassungsgesetz verwiesen, die das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 so das Gericht ausgestalteten und den Arbeitgeber verpflichteten, sein Personal vor rassistischen Anfeindungen zu stützen. Und weiter. Paragraph 130 Strafgesetzbuch Volksverhetzung stellt die Aufforderung zu Gewalt oder die Beschimpfung einer anderen rassischen Gruppe der Bevölkerung unter Strafe und diese damit unter den Schutz des Strafrechts. Rassenhass ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein niedriger Beweggrund im Sinne des Mordparagraphen des Paragraph 211 Strafgesetzbuch. Weitere Belege lassen sich finden. Ich plädiere deshalb dafür, die Hände vom Grundgesetz zu lassen und ungeachtet der nachvollziehbaren Beweggründe, die den beiden Gesetzesinitiativen zugrunde liegen, nicht der Magie oder gar dem Fluch der bösen Wörter, hier also Rasse, zu verfallen, wie das jüngst Christoph Türke in der FAZ genannt hat. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kirchberg. Und als nächstes hat das Wort Herr Ludiga.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zahlreiche Rechtstexte in Deutschland verwenden den Begriff der Rasse in Bezug auf Menschen. Dies gilt exemplarisch für das Grundgesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, obwohl es unterschiedliche Menschenrassen nicht gibt. Der Wortlaut des Gesetzes knüpft hinsichtlich der Rasse an ein völlig ungeeignetes Kriterium zur Einteilung von Menschen an. Es herrscht kein allgemeiner Sprachgebrauch oder Worten hinsichtlich der Einteilung der Menschen in Rassen. Die Formulierung Rasse in Bezug auf Menschen ist ein unbestimmter und willkürlicher Rechtsbegriff, der nicht konkretisierbar ist und die Rechtsunsicherheit in der Rechtspraxis hervorruft. Der Terminus der menschlichen Rasse in einem Rechtstext führt zu einem Dilemma und ist paradox. Objektiv kann kein Mensch einen anderen Menschen wegen seiner Rasse benachteiligen, weil es unterschiedliche Menschenrassen nicht gibt. Derjenige, der sich auf eine rassistische Benachteiligung vor einem Gericht beruft, muss erklären, aufgrund seiner Rasse diskriminiert zu werden und gezwungenermaßen das Konzept von Rassen akzeptieren. Der Terminus der Rasse in Bezug auf Menschen in Rechtstexten ist vor dem Hintergrund, dass dem Wortlaut des Gesetzestextes eine behauptende Aussage oder sogar wahrheitsfähige Aussage zukommt, problematisch. Die Sprache erzeugt Wirklichkeiten. Die Verwendung des Begriffs der Rasse führt zur Anerkennung der menschlichen Rasse als, in Anführungsstrichen, soziale Konstante und zu dem Glauben, dass unterschiedliche biologische menschliche Rassen existieren. Da der Wortlaut des Gesetzes von der Einteilung von Menschen in Rassen ausgeht, könnte der juristische Laie davon ausgehen, dass es menschliche Rassen gibt. Eventuell trägt die Verwendung des Begriffs der Rasse in einem Rechtstext zur Verbreitung der Vorstellung des Bestehens menschlicher Rassen und zur Förderung rassistischen Denkens bei. Der Begriff der Rasse ist in juristischer Hinsicht nicht zu rechtfertigen und darf keine legitimierende Wirkung mit einer Auswirkung auf das Bewusstsein der Bevölkerung haben. Es droht bei der Nennung der Rasse in einem Rechtstext in Bezug auf Menschen, dass auf diese Weise rassistische Theorien aus der Vergangenheit in der Gegenwart eine Fortsetzung finden. Schon die scheinbare Akzeptanz von Rassentheorien ist nachteilig und zur Regulierung von rechtlichen Konflikten ungeeignet. Die ausdrückliche Einordnung als menschliche Rasse in einem Rechtstext ist eine diskriminierende Differenzierung, enthält rassistische Implikationen und gefährdet die Legitimation von Recht. Der Begriff der Rasse greift ein Menschenbild auf, das auf der Vorstellung unterschiedlicher menschlicher Rassen beruht. In eine pluralistische und tolerante Rechtsordnung mit dem Verbot einer Diskriminierung von Menschen und in die Wertewelt der Bundesrepublik Deutschland passt der Begriff der menschlichen Rasse nicht. Die Formulierung wegen einer Benachteiligung von Menschen wegen oder aus Gründen der Rasse im Grundgesetz bzw. im AGG sollte durch die Formulierung wegen einer Benachteiligung aus rassistischen Gründen ersetzt werden. Der Schutz gegen Rassismus würde damit explizit einen Eingang in das Recht finden. Die Wendung rassistisch wird von Rassismus abgeleitet. Eine Anknüpfung an den Begriff der Ethnie, Abstammung oder Herkunft reicht nicht aus, da davon nicht alle rassistischen Benachteiligungen erfasst werden. Bei einer Beibehaltung des Terminus der Rasse in Rechtstexten kann Rassismus nicht wirkungsvoll bekämpft werden. Vielen Dank.
Vielen Dank unsererseits. Als nächstes hat das Wort Herr Bayande.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung und die Gelegenheit, eine Stellungnahme zu den vorliegenden Gesetzentwürfen zur Änderung von Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz abgeben zu dürfen. Meine Vorredner, Herr Krämer, Herr Franke und Herr Ludiger, haben bereits die Probleme des Begriffs der Rasse herausgearbeitet. Ich möchte insofern nur noch betonen, dass sich diese Probleme auch und gerade im Rahmen der Rechtsanwendung zeigen und wohl mit dafür verantwortlich sind, dass das verfassungsrechtliche Verbot rassistischer Diskriminierung bislang nur eine geringe Rolle in der Rechtspraxis spielt. Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag, den Begriff der Rasse durch den Begriff rassistisch zu ersetzen, zu begrüßen. Und dieser Vorschlag baut auch auf einem fest etablierten Zusammenhang zwischen der Benachteiligung wegen der Rasse und dem Konzept der rassistischen Benachteiligung, also dem Rassismus, auf. Um nur einige Beispiele zu nennen. Sowohl im völkerrechtlichen Kontext als auch im Rahmen des europäischen Unionsrechts wird das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Rasse wie selbstverständlich als Ausdruck des Bestrebens der Bekämpfung von Rassismus verstanden. Auch die deutsche Rechtsordnung kennt den Begriff des Rassismus bereits. Man denke nur an das Strafgesetzbuch, das in § 46 die rassistische Gesinnung explizit als relevanten Faktor der Strafzumessung benennt. Und schließlich betont auch das Bundesverfassungsgericht in dem bereits erwähnten Beschluss, aber auch zuvor, dass das Diskriminierungsverbot des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz sich gegen rassistische Diskriminierung wendet und stellt damit diesen Zusammenhang her. Die Befürchtung, dass die Ersetzung des Begriffs Rasse durch den Begriff rassistisch die verfassungsrechtlichen Konturen des Diskriminierungsverbots verwischen könnte, erscheint daher unbegründet. Verfassungspolitisch überzeugend ist zudem der Vorschlag, Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz um eine Schutzpflicht sowie einen Förderauftrag zu ergänzen. Damit würde das Grundgesetz anerkennen, dass Diskriminierung nicht nur und auch nicht primär von staatlicher Seite ausgeht, sondern vielfach zwischen Privaten stattfindet. Und das Grundgesetz würde die Verantwortung des Staates hervorheben, vor solchen Diskriminierungen zu schützen und auf sie zu reagieren. Zudem würde der Auftrag zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen anerkennen, dass sich diskriminierende Praktiken in nachhaltiger Weise negativ auswirken und zu Verzerrungen etwa im Bereich der Chancengleichheit führen können. Dabei erscheint es mir wichtig zu betonen, dass die vorgeschlagene Grundgesetzergänzung keine verfassungsrechtliche Revolution darstellt. Sowohl die staatliche Schutzpflicht als auch die Zulässigkeit von Maßnahmen, die auf die Beseitigung bestehender Nachteile abzielen, sind völkerrechtlich und unionsrechtlich fest verankert. Sie sind insofern bereits jetzt geltendes Recht in der Bundesrepublik. Und sie werden auch jetzt schon als verfassungsrechtliche Gehalte von Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz diskutiert. Meines Erachtens lässt sich bereits auf der Grundlage des bestehenden Grundgesetzes sowohl eine Pflicht zum Schutz vor Diskriminierung annehmen, als auch die Zulässigkeit von Maßnahmen begründen, die der Beseitigung bestehender Benachteiligungen dienen. Die vorgeschlagene Grundgesetzänderung würde insofern zur Klärung der Rechtslage beitragen. Wirklich neu wäre allenfalls die explizite Anerkennung einer staatlichen Pflicht, auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Und auch dabei handelt es sich nur um einen sehr allgemein gehaltenen Auftrag, der den staatlichen Organen und allen voran dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber einen weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum einräumt. Zu bestimmten Maßnahmen verpflichtet die vorgeschlagene Regelung jedenfalls nicht. Die vorgeschlagene Verfassungsänderung stellt damit ein wichtiges Signal zur Bekämpfung von Diskriminierung dar und ist in verfassungspolitischer Hinsicht uneingeschränkt zu begrüßen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Payade. Und als letztes hier im Raum Herr Tabara.
Weil Sie ein gesellschaftlich hoch...
Eine Bitte, das Mikrofon ein bisschen näher an sich heranzuziehen. Das ist nämlich... Oder ein bisschen lauter zu sprechen.
Weil müsste ich mir so eine Scheibe... Ja,
jetzt ist besser. Wir haben nämlich gerade nur gehört, es sei so schlecht zu hören. Jetzt ist gut.
Jetzt gut? Gut, also nochmal vielen Dank für die Einladung hier zu der Anhörung. Aus meiner Sicht sind die Gesetzesentwürfe zu begrüßen, weil sie ein gesellschaftlich hochrelevantes Problem angehen. Über das Ausmaß von Rassismus in Deutschland mag man diskutieren, aber dass es hier ein ernsthaftes Problem gibt, hat die Fachkommission Integrationsfähigkeit der Bundesregierung jüngst erneut klar bestätigt. Wir müssen aber feststellen, dass das in Artikel 3 formulierte Diskriminierungsverbot wegen seiner Rasse in der Rechtswirklichkeit so gut wie gar nicht stattfindet. Es ist offensichtlich in dieser Form nicht Teil der Lösung, sondern vielmehr letztlich Teil des Problems. Denn die bestehende Formulierung legt eben nicht nur nahe, dass die Verfassung von der Existenz menschlicher Rassen ausgeht. Sie legt darüber hinaus nahe, dass eine objektiv feststellbare Zugehörigkeit zu einer Rasse als Grund für die Diskriminierung angenommen wird. Das aber ist ein Widerspruch zum gesellschaftlichen Grundverständnis und schon deshalb ein Problem. Rasse ist im Zusammenhang mit Fragen der Gleichbehandlung kein unschuldiger Begriff. Er ist historisch höchst belastet. Und es ist auch nicht so, wie man manchmal hört, dass eigentlich alle schon wissen, was mit dieser missverständlichen Formulierung eigentlich gemeint sei. Wo die Gerichte überhaupt in den ganz wenigen Fällen, die es gibt, auf das Diskriminierungsverbot eingehen, tun sie das auf eine sehr problematische Weise. Sie setzen Hautfarbe mit Rasse einfach gleich, und zwar ohne irgendeine distanzierende Erläuterung. Und das hat offensichtlich dazu beigetragen, dass dieses Diskriminierungsverbot in unserer Rechtswirklichkeit so unterentwickelt ist. Ganz im Gegensatz zu der tatsächlichen Problematik, mit der wir es zu tun haben. Es ist daher äußerst wünschenswert, dass die Gerichte mit rassistisch anstelle von Rasse einen Begriff bekämen, der hier eine klare Richtung vorgibt und die Widersprüchlichkeit des Diskriminierungsverbotes, so wie sie jetzt besteht, auflöst. Die Ersetzung von Rasse durch rassistisch ist auch nicht geschichtsvergessen. Ganz im Gegenteil. Geschichtsvergessen wäre es, das Diskriminierungsverbot wegen seiner Rasse weiter als bloßes verfassungshistorisches Museumsstück zu bewahren, ohne praktischen Nutzen. Es ist dabei auch nicht damit zu rechnen, dass der Begriff rassistisch in der Rechtsprechung ausufernd verwendet würde, wie das hier ja zum Teil befürchtet wurde. Einmal eben haben wir den Begriff schon seit 2015 im Strafgesetzbuch, worauf hier schon hingewiesen wurde. Und es soll ja auch diese rassistischen Beweggründe jetzt auch im Staatsangehörigkeitsrecht Bezug genommen werden. Eine ausufernde Rechtsprechung dazu war jedenfalls bisher nicht zu verzeichnen. Es wäre allerdings aus meiner Sicht in der Tat zu begrüßen, wenn es zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit sozialwissenschaftlichen Rassismusdiskussionen in der Rechtswissenschaft kommen würde. Statt weiter, wie die herrschende Lehre, von vererbbaren Merkmalen und damit vor allen Dingen auf die Biologie abzustellen, muss das Diskriminierungsverbot besser abbilden, dass Rassismus heute oft an Kultur und Ähnliches anknüpft. Ganz so wie Antisemitismus sich heute oft in bestimmten Formen der Israelkritik äußert und dennoch Antisemitismus bleibt. Zum Schluss zu den Vorschlägen zur Einführung eines Gewährleistungs- und Förderauftrags. Es trägt zu einem effektiven Diskriminierungsschutz bei, wenn der Gesetzgeber bei verfestigten Ungleichheiten mit positiven Maßnahmen gegensteuern kann. Natürlich immer gebunden an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Hier knüpfen beide Gesetzentwürfe an die 1994 erfolgte Ergänzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes zwischen Männern und Frauen an. Beide Entwürfe wollen die knüpfen nicht an bestimmte Diskriminierungsgründe an, sondern an alle in Artikel 3 Absatz 3. Das ist sehr zu begrüßen, weil es keine Hierarchie zwischen den Diskriminierungsverboten gibt. Was die konkrete Formulierung angeht, so kann man da auch weiter diskutieren. Ich würde mich hier noch näher an Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 orientieren und habe deswegen einen Vorschlag gemacht, der lautet: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der gleichberechtigten Teilhabe aller, die strukturell gefährdet sind, diskriminiert zu werden, und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Im Übrigen verweise ich auf meine längere schriftliche Stellungnahme. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Tabara. Damit sind wir am Ende der Runde der Eingangsstellungnahmen und kommen zu der Fragerunde. Als erstes hat sich schon Herr Brunner gemeldet, dem ich damit auch gleich das Wort gebe. Und ich vermute, die anderen kommen jetzt ganz schnell hinterher. Ich sehe es schon, ja.
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, liebe Sachverständige, vielen Dank für Ihre entsprechenden Ausführungen, sowohl schriftlich als auch persönlich dargestellt. Ich glaube, wir sind alle uns im Klaren darüber, dass der bisherige Artikel 3 zur Rasse dem Schutzzweck in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht gerecht wurde und deshalb eine Anpassung eben zur Erzielung des Schutzzweckes erfolgen muss. Für mich stellen sich einige Fragen, und ich werde sie an Herrn Krämer als solches mal eine Frage und die andere an Herrn Ludiga stellen gerne. Nämlich das erste: Die Kritiker des Ersetzung des Rassebegriffs, Sie haben sie auch heute gehört, behaupten, dass das Schutzniveau durch eine Veränderung des Begriffs Rasse geändert und gesenkt würde. Ich kann das zwar nicht erkennen, aber wie, Herr Dr. Krämer, sehen Sie dies? Wie bewerten Sie diese Kritik? Und die zweite Frage wäre auch auf die Kritiker der Ersetzung des Rassebegriffs bezogen: Die Behauptung, dass internationale oder europäische Begriffe den Begriff Race, also Rasse, vorgeben würden, sodass die Streichung des Rassebegriffs zu Rechtsunsicherheiten führen könnte und international missverstanden werde. Wie, Herr Professor Ludiga, bewerten Sie diese Kritik und wie würden Sie diese mit einordnen? Ich gebe eine persönliche Erklärung ab. Ich habe noch nie verstanden, warum ich, wenn ich in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen soll, angeblich mich als Kakasier bezeichnen soll, obwohl ich keiner in dem Sinne bin, aber weil dies dort so religiös typisch offensichtlich gewünscht ist.
Ja, bayerisch, nicht? Bayerisch. Ja, ja, genau. Ja, Herr Jacobi.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage, die ich gerne richten würde an Herrn Professor Ludiga und an Herrn Professor Kutschera. Mal als grundsätzlichen Einstieg. Wir haben, ich glaube, Herr Professor Kischel war es, der den eben zitierte, hier gerade schon auch vorgetragen gehört, die Definition, die juristische Definition des Wortes Rasse, so wie es aktuell in unserer Verfassung drinne steht. Ja, die juristische, verfassungsrechtliche Definition: Rasse ist demnach jede Gruppe von Menschen mit tatsächlich oder auch nur vermeintlich vererbbaren Merkmalen. Ja, das ist also die juristische Definition, von der wir ausgehen und die hier kritisiert und ersetzt werden soll. Nun hat Herr Professor Ludiga sehr nachdrücklich vorgetragen, dass es Rasse bei Menschen nicht gebe. Das ist in verschiedenen Variationen mehrfach vorgetragen. Und ich habe das so verstanden, dass er sich damit explizit, man möge mich korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe, dass er sich damit bezogen habe, das klang auch bei Herrn Franke an, mit seiner Äußerung, der Begriff Rasse sei wissenschaftlich unhaltbar. Ja, das läuft darauf hinaus, so habe ich es verstanden, dass hier Naturwissenschaft juristische Begriffsbildung determinieren soll. Ich verstehe das als Verweis auf die Naturwissenschaft explizit. Und das habe ich noch nicht ganz nachvollziehen können, inwieweit die Naturwissenschaft hier fruchtbar gemacht werden kann und uns in der juristischen Dimension tatsächlich Entscheidungsprozesse, wie die hier verlangten, determinieren kann. Darauf läuft es ja hinaus. Es wird gesagt, dies gibt es nicht, in Klammern offenbar gemeint naturwissenschaftlich, gesagt wird, es sei naturwissenschaftlich unhaltbar. Wir befinden uns aber im juristischen Kontext. Inwiefern, das ist meine Frage, inwiefern hat die Naturwissenschaft hier etwas beizutragen zu unserer juristischen Begriffsfindung und insbesondere inwiefern gibt es tatsächlich naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die das, was wir juristisch als Rasse definieren, ausschließen. Ja, also nochmal, eine Gruppe von Menschen, die sich durch tatsächlich oder auch nur vermeintlich gemeinsame vererbbare Merkmale kennzeichnet, gibt es naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die das in der Tat ausschließen? Ja, gibt es keine vererbbaren Merkmale bei Menschen?
Vielen Dank, Herr Jacobi. Als nächstes Herr Ulrich.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, wir sprechen hier über den Begriff der Rasse in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes. Dieser Absatz sieht ja sogenannte besonderen Schutz vor Diskriminierungsmerkmalen vor, die auch in Folge von Verfolgungen und Diskriminierungserfahrungen während der Zeit des Nationalsozialismus explizit in das Grundgesetz aufgenommen worden ist. Es sind also ein Schutz vor besonderen Diskriminierungen, aber in Bezug auf den Begriff der Rasse gleichwohl auch eine Abkehr vom sogenannten Rassenwahn des Nationalsozialismus und von schlimmsten Verfolgungserlebnissen. Die Frage ist jetzt, wie müsste eine Formulierung aussehen, die genau das, was dieser Begriff im Augenblick im Grundgesetz darstellt, erhalten wird. Nämlich zum einen die historische Komponente, um deutlich zu machen, dass dieses Grundgesetz der historische Gegenentwurf und die Abkehr von der Verfolgung während der Zeit des Nationalsozialismus darstellt und wie kann aber gleichzeitig auch der entsprechende Diskriminierungsschutz gewährleistet werden. Vielleicht, wenn Sie das auch kommentieren könnten, mit Hinblick auch auf die Europäische Menschenrechtskonvention und auf die EU-Grundrechtecharta, und das würde ich gerne an Herrn Professor Kischel fragen.
Danke. Vielen Dank, Herr Ulrich. Frau Akbulut.
Ja, vielen Dank für Ihre Beiträge. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Dr. Tabara. Sie sind in Ihrem Statement hierauf schon eingegangen, aber können Sie noch einmal genauer und anhand von Beispielen darlegen, warum der Begriff Rasse kein wertneutraler, beschreibender, kein unschuldiger Begriff ist, sondern zentraler Begriff rassistischer Rassenlehren und welche Auswirkungen das auf die Rechtslehre hat, den Sie aus meiner Sicht hier auch zutreffend feststellen. Erweist sich der Umgang mit dem Diskriminierungsverbot wegen seiner Rasse in Artikel 3 Absatz 3 durch Gerichte und der Rechtswissenschaft insgesamt als nicht besonders entwickelt dar und weist einige Probleme auf. Können Sie das bitte noch mal konkret erläutern und vielleicht anhand von Beispielen aus der Rechtsprechung hier heranziehen? Und als zweite Frage, Professor Dr. Merdad Payande hat in seinem Gutachten Stellung genommen in Bezug auf die Formulierungsvorschläge zur Einführung einer Schutzpflicht und eines Förderauftrags, der neben der Ersetzung des Begriffes der Rasse die Einführung eines neuen Satzes vorsieht, der mit Unterschieden im Detail zum einen eine Pflicht zur Gewährleistung von Schutz vor Diskriminierung statuiert und zum anderen den staatlichen Auftrag begründet, auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen hinzuwirken, also ein Fördergebot. Professor Payandé tendiert in seinen Ausführungen eher zu unserem Entwurf, macht jedoch einen eigenen Formulierungsvorschlag. Können Sie darauf vielleicht noch einmal im Detail eingehen? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Akpolut. Und als letztes Frau Bayram.
Ja, vielen Dank auch für meine Fraktion an die interessanten Beiträge. Ich habe eine Frage und die geht an Herrn Payandé und an Herrn Tabara. Und zwar 1994 ist in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes eine Änderung, eine Ergänzung vorgenommen worden. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das ist die Ergänzung. Ist das eine als Vorbild geeignete und steuerungsfähige Regelungsstruktur für die Schaffung positiver Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Diskriminierungsverboten in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes und die Ergänzung um eine solche Staatsaufgabe bzw. Verpflichtung? Wäre die sinnvoll bzw. warum wäre sie sinnvoll? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Bayram. Und nun noch Herr Fricke.
Herzlichen Dank. Wichtig ist ja bei solchen Gesetzentwürfen, wenn man an einer Stelle, jedenfalls an vielen Punkten sagt, okay, die Frage des Begriffes Rasse, klar, da müssen wir weg von kommen. Dann kommt ja die zweite Frage. Ich muss es ja dann, wenn ich die Verfassung am Ende in ihrer Integrität und ihrer Aufgabe wahren will, dann eine Lösung finden, die ja dann nicht zu neuen, vielleicht noch größeren Problemen führt. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, und meine Frage geht an Professor Franke und an Professor Tabara, nämlich die Frage erst einmal, wenn wir bei der Frage rassistisch ja immer in der teleologischen Auslegung am Ende darunter Definitionen finden müssen, dann würde mich von beiden Herren interessieren, ob denn diese Definierung des Begriffes rassistisch so klar ist und so hinreichend konkret ist, dass wir nicht in neue Ungerechtigkeiten oder möglicherweise noch größere Ungerechtigkeiten kommen. Dabei insbesondere hätte ich gerne gehört, inwiefern die Frage der ja sozialwissenschaftlichen Rassismusforschung und der damit verbundenen Begründung für die Auslegung essentielle Entwicklungen vielleicht schon zeigt.
Vielen Dank, Herr Fricke. Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde und würden jetzt in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge mit den Antworten beginnen. Herr Tabara hat zwei Fragen von Frau Akpolut gestellt bekommen, eine von Frau Bayram und eine von Herrn Fricke. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Die erste Frage war, welche Auswirkungen, wenn ich es richtig verstanden habe, welche Auswirkungen es hat, dass wir mit dem Rassebegriff eben keinen unschuldigen Begriff haben und was das sozusagen eigentlich für die Rechtsprechung bedeutet. Und um das Ergebnis erstmal vorwegzunehmen, ich habe das vorhin schon, glaube ich, so angedeutet und gesagt, es bedeutet damit, dass eigentlich nach meinem Eindruck die Rechtsprechung, und nicht nur nach meinem Eindruck, den Begriff vermeidet, wo es irgend geht. Sich versucht sozusagen, das gar nicht darauf einzugehen, weil sie merken, dass es irgendwie extrem belastet. Und das, was sie von der Rechtswissenschaft, von der Rechtslehre anbekommen, bekommen, ist eben auch kein irgendwie elaborierter Begriff davon, wo man auf das eigentliche Ziel ausgeht, sondern wir stellen dann eigentlich gerichtlich fest, was für eine Rasse jemand hat. Und das ist jedenfalls in Deutschland, ganz unabhängig von irgendwelchen biologischen Diskussionen, die vielleicht geführt werden, jedenfalls gesellschaftlich, verfassungsrechtlich, ethisch völlig inakzeptabel. Und davor schrecken Gerichte zurück. Und als Beispiele kann man ganz kurz vielleicht sozusagen auf die drei Hauptentscheidungen zum Racial Profiling eingehen. Wie gehen die damit um, dass wir Personen haben, die sich beschweren, dass sie hauptsächlich wegen ihres Äußeren, wegen ihrer Hautfarbe kontrolliert werden? Wir haben eine Entscheidung des VGH Mannheim, die hat sich komplett davor gedrückt. Die hat einfach sozusagen einen formalen Ausweg gesucht, hat gesagt, europarechtlich ist das so nicht ganz vorgesehen gewesen. Das kann man machen, aber man macht dann eigentlich üblicherweise, sozusagen, dass man das Anliegen des Betroffenen aufgreift und sagt, na, hilfsweise könnte ich dann doch schon nochmal sagen, wenn ich den Einzigen, der irgendwie nicht weiß, mitteleuropäisch ausgesehen hat, im Zugabteil kontrolliert habe, ja, vielleicht war das auch ein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 3. Eine andere Entscheidung, es geht immer um die Bundespolizei, es geht immer irgendwas am Bahnhof, hat auch eine Familie kontrolliert, schwarze Hautfarbe im Zug. Dort wird einfach gesagt, schlicht und einfach, ja, Hautfarbe ist Rasse. Das ist sicherlich nicht das, was die Betroffenen hören wollten. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, zwei Jahre später, hat versucht, sich ein bisschen geschickter aus der Affäre zu ziehen und hat dann einfach nur gesagt, naja, Hautfarbe fällt irgendwie unter Artikel 3 Absatz 3, ohne genau zu sagen, an welcher Stelle es das ist. Man merkt, das ist alles andere als eine elaborierte Dogmatik, wie wir sie normalerweise kennen. Da scheint man irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten haben, damit umzugehen zu können mit diesem Begriff. Und das kann man ja auch nachvollziehen, weil er eben so belastet ist. Was die zweite Frage angeht, wie sagen genau sollte man eigentlich diesen Förder- und Gewährleistungsauftrag formulieren? Ich glaube, das Erste ist wichtig zu erkennen, es gibt keine Hierarchisierung, jedenfalls ist das mittlerweile die Erkenntnis im Antidiskriminierungsrecht, auch im verfassungsrechtlichen Antidiskriminierungsrecht, wir haben keine Hierarchie von Diskriminierungsverboten. Ja? Man spricht auch von einem horizontalen Ansatz. Und wenn man sich das einmal anschaut, glaube ich, ist es sehr wichtig zu gucken, auch, dass man eben auch bei solchen Fördergeboten, die eben wichtig sind, um verfestigte Formen von Ungleichbehandlungen, wie wir sie in verschiedenen Bereichen kennen, historisch gewachsene Ungleichbehandlungen aufzubrechen, wo scheinbar Gleichbehandlung eben dann zu Ungleichheiten führt. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch dann in dem Bereich, wenn man das macht, möglichst nah beieinander zu bleiben. Weil sonst, wenn man unterschiedliche Formulierungen für unterschiedliche Bereiche hat, fragt sich, was sollen die Unterschiede. Deswegen eben mein Vorschlag für eine Formulierung, die sich da sehr nah annähnt. An sich, finde ich, spricht einiges für den Vorschlag, den Herr Payandé gemacht hat. Er ist unglaublich elegant und schlank, vielleicht ein Tick zu schlank für meinen Geschmack. Und zwar, es stimmt zwar, dass in Diskriminierung auch immer enthalten ist, dass es etwas ist, was, das hat das Bundesverfassungsgericht eben neulich gesagt, strukturell gefährdete Minderheiten besonders trifft, vielleicht da hineinlesbar ist oder drin enthalten ist, aber es steht eben nicht ausdrücklich da. Und das Grundgesetz wird nicht nur von Fachgerichten gelesen, sondern wird ja auch gerade im Grundrechtsteil, hat darüber hinaus eine Wirkung. Deswegen glaube ich, ist Diskriminierung zu blass und es sollte irgendetwas in Richtung struktureller Gefährdung da durchaus ausdrücklich aufgenommen werden. Und ein weiterer Aspekt ist, Herr Payandé spricht in seinem Vorschlag, wirkt auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen hin. Ich glaube, da sollte es im Gleichklang mit Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Nachteile heißen, weil das sozusagen Benachteiligung meint den Diskriminierungsvorgang, Nachteile meint die bestehenden Nachteile, die faktischen Nachteile. Ich würde jetzt zu der Frage von Frau Bayram kommen. Habe das jetzt ja auch schon hier ein bisschen mit einfließen lassen. Ich glaube in der Tat, dass Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 ein gutes Vorbild wäre. Einmal, weil man sollte keine unterschiedlichen Formulierungen möglichst schaffen, sondern da im Gleichklang bleiben, sollte man sich daran orientieren. Das ist ein gutes Anliegen. Und ich glaube auch, dass sozusagen mit 3 Absatz 2 Satz 2, das sehen wir ja auch, das ist sozusagen keine kulturumstürzlerische Vorschrift, sondern es ist sozusagen eine ganz moderate Regelung, die nur ganz moderate Schritte ermöglicht. Zu der Frage von Herrn Fricke. Wie ist das sagen, ist rassistisch genau genug? Und man muss erstmal genau, man muss schon sagen, in der Tat, in der sozialwissenschaftlichen Diskussion, das sind aber eben auch keine Juristen, wird oft gesagt, wir können Rassismus nicht endgültig definieren. Wir können es nicht abschließend definieren. Das spricht sicherlich dafür, erstmal, das habe ich ja versucht, auch in meinem Statement ein bisschen deutlich zu machen, Rassismus verändert sich über die Zeit. Also Antisemitismus hat andere Äußerungsformen heutzutage, als er vielleicht oder zum Glück eben auch 70 Jahre vorher hat, aber es ist trotzdem Antisemitismus. Und insofern, man muss sich natürlich auch immer an historischen Vorbildern für die Wertigkeit orientieren. Und es ist auch eben nicht jede Form von Ungleichbehandlung natürlich Rassismus. Ja? Also da man muss auch sozusagen dann sowieso, als wenn man das juristisch fasst, den Begriff als autonomen Rechtsbegriff nehmen und nicht jeder Diskussionsblüte folgen. Aber dass man davon ausgehen kann, dass rassistisch ein hinreichend rechtssicherer Begriff ist, anders kann ich es mir gar nicht denken, wäre er nie sagen, bei uns ins Strafgesetzbuch gekommen. Wie hätten wir ihn in § 46 aufgenommen? Und wie ich das auch gesagt habe, er soll jetzt ja auch ins Strafgesetzbuch als Ausschlussgrund, ins Staatsangehörigkeitsgesetz als Ausschlussgrund für Einbürgerungen aufgenommen werden. Insofern kann ich nicht sehen oder hätte keine Sorge, dass die Rechtswissenschaft in der Lage ist, sozusagen sich sozialwissenschaftlich zu informieren, ohne sozusagen in die Unwägbarkeiten der Sozialwissenschaften abzudriften, sondern das in ihrer eigenen autonomen Art und Weise fest auszulegen.
Vielen Dank, Herr Tabara. Auf meinem Wortmeldezettel hatte ich den Kollegen Müller noch vergessen, weil sich immer noch einer nachgemeldet hatte. Den nehme ich jetzt gleich dazu. Dann können wir den nämlich auch oder seine Frage in die erste Beantwortungsrunde integrieren.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es passt an dieser Stelle auch immer noch ganz gut. Gleichwohl will ich die Gelegenheit nutzen. Wir werden das ja in dieser Woche auch wieder erleben, dass wir eine Reihe von Reden zu Protokoll geben. Aber es lohnt sich, die tatsächlich nachzulesen, weil dieser Sachverhalt, den wir heute hier erörtern, von, wie ich finde, in bemerkenswerter Kürze und Präzision vom ehemaligen Kollegen Jerzy Montag am 22. März 2012 in einer zu Protokoll gegebenen Rede gut umrissen und richtig dargestellt worden ist. Ich würde mich diesen seinerzeitigen Ausführungen des rechtspolitischen Sprechers der Grünen, des seinerzeitigen, vollumfänglich anschließen wollen. Ich möchte in etwa die Frage stellen, die der Kollege Fricke gerichtet hat. Allerdings möchte ich diese Frage richten an die Sachverständigen Kirchberg und Kischel. Herr Professor Kischel hatte ja in seinen einleitenden Ausführungen bereits auf gewisse Ungenauigkeiten des Begriffs rassistisch hingewiesen. Und deswegen frage ich die beiden Sachverständigen, ist der Begriff rassistisch hinreichend klar und deutlich definierbar? Und wir diskutieren ja hier eine Veränderung des Grundgesetzes, das man auch in seinem, im Kontext seiner historischen Entstehung lesen und verstehen muss und dann in der Regel viel aufmerksamer liest und viel besser versteht. Und diese Frage deswegen an diese beiden Sachverständigen, ist der Begriff rassistisch hinreichend klar und eng genug definiert? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Müller. Dann können wir weitergehen in der Beantwortung und als nächstes Herrn, der schon eingeblendet ist, Herr Payan D. fragen und bitten, bitte die Frage von Frau Bayram zu beantworten.
Ja, herzlichen Dank. Die Frage zielt ja darauf ab, mit Blick auf die nicht die Ersetzung des Begriffs Rasse, sondern den Vorschlag der Ergänzung des Grundgesetzes, inwiefern Artikel 3 Absatz 2 und hier insbesondere das 2 Grundgesetz, das Gleichberechtigungsgebot von Mann und Frau, ein Vorbild sein kann und warum diese Ergänzung sinnvoll sein kann. Ich würde insofern einmal betonen, dass es hier um zwei Regelungsgehalte geht, nämlich um die Schutzpflicht, also die Pflicht des Staates, vor Diskriminierungen zwischen Privaten zu schützen. Das können diskriminierend motivierte gewalttätige Übergriffe, Beleidigungen sein, können aber auch natürlich Benachteiligungen bei der Wohnungssuche auf dem Arbeitsmarkt oder sonstiges sein. Und zum anderen das Fördergebot, das eben auf die Gleichstellung, die Gleichberechtigung im gesellschaftlichen, aber auch im staatlichen Raum abzielt. Und der Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, der adressiert jetzt explizit nur diesen letzteren Teil, das Fördergebot. Eine Schutzpflicht ist da explizit nicht verankert. Die hat allerdings das Bundesverfassungsgericht dann in seiner Rechtsprechung in Anknüpfung an die allgemeine Rechtsprechung für Schutzpflichten aufgenommen. Insofern kann Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz ein Vorbild sein, allerdings nicht mit Blick auf die Schutzpflicht, weil die da eben nicht explizit verankert ist und Schutzpflicht und Fördergebot eben doch zwei zusammenhängende, aber zu unterscheidende Konzepte sind. Warum ist das sinnvoll? Das ist meines Erachtens sinnvoll, sowohl mit Blick auf die Schutzpflicht als auch mit Blick auf das Fördergebot. Die Schutzpflicht ist, wie ich im Eingangsstatement auch kurz angedeutet habe, wird im verfassungsrechtlichen in der Diskussion kontrovers diskutiert. Bislang gibt es wenig Rechtsprechung zu dieser Frage. Sie ist also noch in gewisser Weise offen, aber es spricht auch verfassungsrechtlich schon sehr viel dafür, diese Schutzpflicht aus Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz abzuleiten. Da kann man zum einen darauf hinweisen, dass hier der Bezug zwischen rassistischer Diskriminierung und Menschenwürde allgemein hervorgehoben wird und für die Menschenwürde eben in Artikel 1 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz eine Schutzpflicht explizit normiert ist. Und auch sonst gibt es eigentlich keine Gründe, die allgemein anerkannte grundrechtliche Schutzpflicht auf rassistische Diskriminierung oder auch andere Fälle von Diskriminierung auszuweiten. Das entspricht auch der völkerrechtlichen Lage. Hier spielen Schutzpflichten sowohl im Abkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung rassistischer Diskriminierung als auch unter der Europäischen Menschenrechtskonvention eine sehr starke Rolle und sind hier völlig unproblematisch anerkannt, auch und gerade für Fälle rassistischer Diskriminierung. Und damit wird eben auch ein wichtiges gesellschaftliches Problem angesprochen. Damit wird verfassungsrechtlich dann untermauert, dass es eben der Staat die Pflicht hat, nicht nur nicht selbst zu diskriminieren, sondern auch davor zu schützen, dass Menschen diskriminiert wurden. Mit Blick auf die Förderpflicht, warum ist die sinnvoll? Da haben wir bislang nur relativ wenig diskutiert. Also die Diskussion über die Quote für Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin ist eines der wenigen Beispiele. Und es hat auch gezeigt, dass hier einfach sehr viele verfassungsrechtliche Ungewissheiten noch bestehen. Völkerrechtlich ist es wieder so, dass das UN-Übereinkommen explizit solche Fördermaßnahmen, die auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen abzielen, für zulässig erklärt und sie unter Umständen auch für geboten erklärt. Und ganz ähnlich macht es auch die Europäische Menschenrechtskonvention, jedenfalls in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der auch andeutet, dass es unter gewissen Umständen nicht nur die Gleichbehandlung von Menschen, sondern auch die Förderung von Personen, wenn sie eben Gegenstand struktureller Benachteiligung sind, geben kann. Im europäischen Unionsrecht und auch in der Umsetzung im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz haben wir ähnliche Regelungen, die gelten allerdings nur im etwas engeren Anwendungsbereich dieser Antidiskriminierungsrichtlinien. Allerdings ist auch hier sozusagen anerkannt unionsrechtlich, dass es eben solche Fördermaßnahmen, dass sie zulässig sein können und dass sie auch geboten sein können. Daher würde ich sagen, die beiden vorgeschlagenen Ergänzungen geben eine wichtige Signalwirkung an staatliche Instanzen und an die Gesellschaft. Und das ist ja nicht zuletzt auch durchaus eine wichtige Funktion des Grundgesetzes. Sie bringen die deutsche Rechtslage stärker in Einklang mit völkerrechtlichen Vorgaben und auch mit unionsrechtlichen Vorstellungen. Und sie klären die Rechtslage, wo hier im Moment eben noch Unsicherheiten bestehen, ohne allerdings politische Gestaltungsspielräume in irgendeiner Weise zu sehr einzuengen oder Rechte Dritter zu beeinträchtigen, sondern sie belassen da noch weite Spielräume. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Payande. Als nächstes hat das Wort Herr Ludiga mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Brunner und Herrn Jacobi.
Vielen Dank. Zur ersten Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es wohl vom Grundsatz her um die Frage des Schutzniveaus und letztlich um einen Vergleich auf internationaler Ebene. Bitte korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Also sich die USA als Vorbild zu nehmen oder als Beispiel zu nehmen, halte ich jetzt für nicht weiterführend. Ich denke mal, dass dort auch über den Begriff der Rasse nachhaltig diskutiert wird. Da braucht man sich nur die entsprechenden Diskussionen anzusehen, die eben auch auf europäischer Ebene bestehen. Auch auf europäischer Ebene wird darüber diskutiert, ob man den Begriff der Rasse in den Rechtstexten von benachbarten Staaten oder in der gesamten Europäischen Union beibehalten soll. Teilweise gibt es Ideen, von der vorgegebenen Rasse zu sprechen, was auch teilweise schon umgesetzt wurde. Und wir sehen es ja auch im Strafgesetzbuch, was bereits angesprochen wurde. Hier wird der Begriff rassistisch verwendet und die Strafjustiz wird sicherlich mit diesem Begriff gut zurechtkommen. Das Europäische Parlament zum Abschluss dieser Frage hat bereits 1996 gefordert, den Begriff der Rasse zu streichen in ganz Europa. Kurz zur zweiten Frage zu Herrn Jacobi. Also ich halte daran fest, dass es keine menschlichen Rassen gibt. Und vor diesem Hintergrund sehe ich auch jede Definition, die dann in Gesetzesbegründungen erfolgt, kann man schon darüber streiten, wie weit diese Gesetzesbegründung, wenn man dann auf die Methodenlehre abstellt, eine wirkliche Definition liefern kann, halte ich es eben kaum für möglich, juristisch zumindest hier die Rasse zu definieren. Zu uns spricht das Gesetz mit dem Begriff der Rasse und Rasse gibt es eben auf der Ebene des Menschen nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Ludiga. Als nächstes Herr Kutschera mit der Antwort auf die Frage von Herrn Jacobi.
Ja, vielen Dank. Wir haben gerade gehört, dass es also keine Rassedefinition geben soll. Ich kann nur noch mal daran appellieren, einer der wichtigsten Denker der Menschheitsgeschichte war Charles Darwin und er hat in diesem Buch vor 150 Jahren erschienen, ich habe hier eine deutsche Übersetzung, also 71 erschienen, den auch von ihm als problematisch angesehenen Begriff definiert. Er sagt nämlich die so-called human races. Ja. Und das sind nach Charles Darwin geografische Varietäten, Sie können auch sagen, evolutionäre Abstammungsgruppen. Ich plädiere auch dafür, dass wir den Rassebegriff, weil er von den Nationalsozialisten komplett pervertiert und missbraucht worden ist, vielleicht sogar eliminieren, zumindest präzisieren. Wenn wir sagen, niemand darf wegen seiner evolutionären Abstammung, Klammer auf, biologische Rasse, diskriminiert, das heißt herabgewürdigt werden, dann wäre das aus meiner Sicht ein Gewinn. Die juristische Definition, die kann ich eigentlich nur wie folgt kommentieren. Wir Biologen wissen seit 60 Jahren, dass alle 14.000 Eigenschaften, die beim Mensch je gemessen untersucht worden sind, 14.000. Körpergröße ist ein Merkmal, kognitive Eigenschaften ist ein anderes Merkmal. Alle 14.000 Eigenschaften sind erblich. Zwischen 10% über 50-60%, das sind die kognitiven Eigenschaften, bis 80-90%, das ist die Körpergröße. Die juristische Definition sagt überhaupt nichts aus. Wir sind vor 250.000 Jahren in Afrika entstanden. Die Evolutionsbiologie ist extrem antirassistisch, denn wir sind eine biologische Schicksalsgemeinschaft, die sich in 5 Zweige aufgetrennt hat. Diese Sicht könnte man vermitteln und in den USA, das war ein ganz wichtiger Punkt, war ein sehr wertvoller Punkt, da wird ja gerade diese 5-Human-Races-Klassifizierung aufrechterhalten, um den Rassismus zu bekämpfen. Man kann doch nur etwas zurückdrängen, wenn man weiß, worum es überhaupt geht. Wie soll denn ein rassistisch motivierter Täter sein Opfer erkennen, wenn Täter und Opfer gleich aussehen? Geht doch überhaupt nicht. Wie soll ein Räuber seine Beute erkennen, wenn die Beute aussieht wie der Räuber? Nächster Punkt mit der Hautfarbe. Das ist auch für mich also schwer hier anzuhören. In Afrika gibt es verstärkt die Krankheit des Albinismus. Das heißt also, Menschen kommen mit einem Melanindefizit auf die Welt. Es wird keine Pigmentierung ausgebildet. Es sind Albino-Menschen, gibt es auch in Europa. Die werden in Afrika aufgrund von Aberglaube, nicht Rassismus, Aberglaube, bekämpft, getötet, zerstückelt. Die sehen aber aus wie Afrikaner. Gucken Sie sich die Bilder im Internet an. Mit einem Klick. Das heißt, mit der Hautfarbe hat es wenig zu tun. Dann frage ich mich, wie kommt denn der US-Zensus dazu? Vor ein paar Wochen publiziert, seit 1790, neueste Zahlen. In Amerika leben derzeit 14% Afrikaner, etwa 7% Asiaten, etwa 75% Kaukasier, auch als White bezeichnet. Die letzten 5% teilen sich auf die Kleingruppen und die Mixed Race Identity auf. Letzter Punkt. Wenn Sie den Begriff ganz eliminieren, stellen Sie sich komplett gegen die gesamte biomedizinisch-psychologische Forschung. Heute werden wieder mindestens 100 Publikationen erscheinen, wo neben Sex, es gibt nur 2 Geschlechter, männlich, weiblich, die Race, das heißt African, Asian, Caucasian, angegeben wird. Es gibt keine sinnvolle biomedizinische Forschung ohne diese Unterteilung. Das hat überhaupt nichts mit der politisch-religiös motivierten Ideologie des Rassismus zu tun. Die müssen wir natürlich zurückdrängen. Das geht aber nur durch Aufklärung, durch Darlegung von Fakten. Und noch ein letzter Punkt. Wirklich existierende Probleme wie der Rassismus, die können nur mit den Realwissenschaften bekämpft werden. Und die Evolutionsbiologie, die ich hier vertreten darf, ist eben eine derartige Wissenschaft. Ich bin für eine interdisziplinäre Behandlung dieses komplexen Problems und ich freue mich und fühle mich geehrt, dass ich hier beitragen kann. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kutschera. Als nächstes Herr Kischel mit den Antworten auf die Fragen der Herren Ulrich und Müller.
Ja, herzlichen Dank. Herr Ulrich fragte, wie man die Änderungen, wie man eine mögliche Änderung des Grundgesetzes vornehmen konnte, sodass beides klar werde. Einerseits die Eigenschaft als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus und der Diskriminierungsschutz. Die Kurzantwort darauf würde lauten, das gewährleistet genau die jetzige Form des Grundgesetzes mit seiner jetzigen Formulierung. Rasse im Sinne von auch vermeintlich vererbbare Merkmale, was gerade auch abgelehnte Rassebegriffe wie den nationalsozialistischen umfassen muss, um zu beschreiben, was man ablehnt. Nur das Wort Rasse kann dieses hier leisten. Wenn es um den Diskriminierungsschutz geht, so wird hier ja nicht selten argumentiert, dass jemand, der sich auf Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz berufe, behaupten müsse, er gehöre einer bestimmten Rasse an. Das ist auch im Hinblick auf die Definition, wie sie verfassungsrechtlich allgemein anerkannt ist, so nicht richtig, denn er muss ja nur behaupten, dass der andere ihn wegen einer vermeintlichen Rasse, also im Blick des Täters vermeintlichen Rasse, anders behandelt und nicht, dass diese Rasse tatsächlich existiere. Herr Ulrich hat gleichzeitig nach der Grundrechtecharta und der EMRK gefragt. Nun, sowohl in Artikel 21 der Grundrechtecharta als auch in Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist von Rasse die Rede, sodass auch hier wir auf gutem Grund stehen und keine Änderung erforderlich ist. Die einzige eventuelle Möglichkeit bestünde darin, das Wort Rasse durch das Wort vermeintlich zu ergänzen, also im Grundgesetz von vermeintlicher Rasse zu sprechen. Aber auch das würde ich für wenig geschickt halten. Es würde nämlich auf das Problem hinauslaufen, dass sich der Gesetzgeber in eine naturwissenschaftliche Frage hineinmischt. Und es geht hier nicht um naturwissenschaftliche Fragen. Die eine Differenzierung aufgrund der Rasse ist aus juristischer und aus moralischer Sicht vollkommen inakzeptabel. Und selbst wenn es Rassen naturwissenschaftlich gäbe, so würde das daran nicht das Allergeringste ändern. Es handelt sich also um etwas, was völlig unabhängig ist, und wir sollten es auch nicht abhängig machen. Zu Herrn Müller, der nach möglichen Ungenauigkeiten des Rassismusbegriffs fragt, ob der Rassismus hinreichend klar ist. Wenn Sie sich die Literatur zum Rassismus aus den, die ja größtenteils sozialwissenschaftlich, politologisch ist, so wird deutlich, dass der Begriff nicht nur faktisch uferlos ist, sondern auch von den jeweiligen Vertretern so angesehen wird. Er wird als Passepartout bezeichnet. Er wird bezeichnet als etwas, was nur der Auslotung empirischer Sachverhalte dient und nicht der klaren Abgrenzung zwischen Rassisten und Nicht-Rassisten. Es handelt sich also um eine klare, deutliche Ausweitung, und das haben wir ja auch in den Stellungnahmen zahlreicher Gutachter hier gesehen. Dass § 46 StGB den Begriff Rassismus aufwendet, der bekommt natürlich gegenwärtig weniger Aufmerksamkeit, als eine Änderung des Grundgesetzes bekäme. Zudem gibt es eben einen alltagssprachlichen und auf dem grundgesetzlichen Terminologie beruhenden Begriff des Rassismus. Das wäre das schlichte Synonym für Diskriminierung aufgrund der Rasse. Der hier gemachte Vorschlag geht aber erkennbar aufgrund seiner Begründung, seiner Beispiele und aller Argumente, die man hier hört, weit darüber hinaus, sodass eine solche Schmalführung nicht länger möglich wäre. Also im Ergebnis, der Begriff des Rassismus ist erheblich weiter als der Ungleichbehandlung aufgrund der Rasse im Grundgesetz, und er ist in höchst unklarer Weise weiter. Man kann dort ziemlich alles hineinlegen, was man möchte. Eine klassische Formulierung ist, jede Diskriminierung ist rassistisch. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kischel. Als nächstes Herr Kirchberg mit der Antwort auf die Frage von Herrn Müller.
Ich melde mich zu der Frage, ob und inwieweit der Begriff Rasse durch rassistisch oder Benachteiligung aufgrund von Rassismus klarer oder wünschenswerter wäre. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Folgendes. Erstens, es geht nicht um den Paragraphen 10b des 28b Infektionsschutzgesetz, sondern es geht um eine grundlegende Norm des Grundgesetzes, bei deren Änderung immer in besonderer Weise Zurückhaltung geboten ist. Zweitens, mit der Ersetzung des Begriffs Rasse durch rassistisch vor allem, das war die Frage, oder wie gesagt, Benachteiligung aufgrund von Rassismus ist eigentlich nicht viel gewonnen. Das wird bereits daraus erkennbar, dass das Bundesverfassungsgericht in der von mir angesprochenen Entscheidung vom November vergangenen Jahres ja selber den Begriff der Benachteiligung aufgrund der Rasse synonymisiert hat durch die Vokabel rassistische Anfeindung. Das heißt, wir sind also im Begleich in der gleichen Semantik wie vorher und haben dadurch nichts gewonnen. Und drittens und vor allem, und da schließe ich mich Herrn Kischel an, der Begriff Rasse in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes hat zwei Dimensionen. Einerseits ist er ein Begriff, der in deutliche Abkehr vom Rassenwahn des Nationalsozialismus und seiner Rassenideologie in das Grundgesetz Eingang gefunden hat. Zum anderen aber, und darüber herrscht in der ernstzunehmenden verfassungsrechtlichen Literatur seit Dürig auch Übereinstimmung, ist es ein kulturell sozial bestimmter Rassebegriff, um den es dem geht. Ein Rassebegriff, aus dem ein Überlegenheitsanspruch hergeleitet wird und der prinzipiell durch seine Irrationalität und seine Anfälligkeit für pseudowissenschaftliche Theorien von der Höherwertigkeit oder der Minderwertigkeit bestimmter Menschengruppen gekennzeichnet ist. Und in dieser Form kann und soll diesen Rasse im Grundgesetz enthalten bleiben, sondern eben auch seine Anwendung und Durchsetzung im einfachen Recht finden. Danke.
Vielen Dank, Herr Kirchberg. Nun Herr Franke mit der Antwort auf die Frage von Herrn Fricke.
Ja, vielen Dank. Also unseres Erachtens definiert der vorgeschlagene Begriff der beiden Gesetzentwürfe Rasse durch rassistische Diskriminierung zu ersetzen, schon diese besondere Benachteiligungsform hinreichend, und zwar einmal, weil sie den Blick auf den Täter richtet, nämlich ganz genau, was hier mehrfach auch in der Diskussion vorkam, dass der Täter halt rassistisch handelt aufgrund von bestimmten phänotypischen Äußerlichkeiten seines Gegenübers. Und ich glaube auch, dass der Begriff rassistische Benachteiligung deshalb hinreichend definiert ist, wenn man ihn mit dem Begriff Benachteiligung kurz schließt. Und zwar Benachteiligung gibt es ja zwei Formen eigentlich. Es gibt die unmittelbare Benachteiligung und die mittelbare Benachteiligung. Und die sind beide ja auch sehr klar rechtlich definiert. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Franke. Und als letztes Herr Krämer mit der Antwort auf die Frage von Herrn Brunner.
Ja, vielen Dank. Ja, bei der Frage geht es darum, dass von Kritikern behauptet wird, die Ersetzung des Rassebegriffs könnte dazu führen, dass das Schutzniveau gesenkt würde. Ob ich diese Frage verstehen könnte? Also vorweg, nein, ich kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Die Frage nach dem Schutzniveau führt ja im Grunde erstmal auch zu der Frage nach dem Verständnis. Also wie wird denn das Verbot rassistischer Diskriminierung gegenwärtig verstanden? Und hier, und ich glaube, das zeigt sich auch im Rahmen dieser Anhörung, und das haben wir in der Stellungnahme nochmal ausführlich ausgeführt, ist immer wieder festzustellen, dass dieser Begriff der Rasse sich als Barriere darstellt, als Barriere in dem Sinne, dass es hier erhebliche Defizite gibt in der Rechtswissenschaft, wenn es um das Verständnis von Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz geht. Es ist immer wieder festzustellen, dass auf ein biologistisches Verständnis zurückgegriffen wird. Auch die Definition, die hier immer wieder auch in den Raum gestellt wurde, nämlich die Rasse, dabei ginge es um eine Gruppe von Menschen mit tatsächlich oder auch nur vermeintlich vererbbaren Merkmalen, macht das ja sehr, sehr deutlich. Und das heißt, hier geht es um eine Definition, die in der Tat weit verbreitet ist, aber auch nicht ausschließlich sozusagen das Verständnis in der Rechtswissenschaft widerspiegelt, aber durchaus weit verbreitet. Und ich denke, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz lange eigentlich nur als Warnschild mit Blick auf die Vergangenheit begriffen wurde, ohne Relevanz für die Gegenwart. Und insofern auch Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz überhaupt gar nicht Gegenstand war, etwa in der juristischen Ausbildung. Und das zieht sich bis heute auch fort. Das heißt, ich denke, dort ist die Rechtswissenschaft auch etwas im Verzug. Es gibt dort eben erhebliche Defizite in dem Verständnis. Und dieses Verständnis, das immer wieder auch im Rahmen dieser Anhörung deutlich wird, dass es hier doch um einen biologistisch zu verstehenden Begriff geht, hat letztendlich dann nichts zu tun mit dem, worum es geht, nämlich, um mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts zu sprechen, um den Schutz vor rassistischer Diskriminierung. In dieser Definition, die immer wieder auch in den Raum gestellt wurde, wird etwa außer Acht gelassen auch die Definition, die es im internationalen Übereinkommen gegen rassistische Diskriminierung explizit niedergeschrieben ist. Sie ist geltendes Recht seit Jahrzehnten in Deutschland, wird aber offensichtlich häufig nicht zur Kenntnis genommen. Insofern die Frage nach dem Schutzniveau führt nach meiner Meinung zu der Frage des Verständnisses. Und der Formulierungsvorschlag des Deutschen Instituts für Menschenrechte verfolgt vor allen Dingen das Ziel, dass es besser verstanden wird, worum es geht. Und insofern, ich habe es eingangs schon ausgeführt, das Schutzniveau könnte etwa nicht auch deswegen abgesenkt werden, weil der Begriff Rasse sich weiterhin in internationalen Dokumenten findet, sondern es kann eine Änderung des Grundgesetzes kann viel mehr dazu beitragen, dass Sinn und Zweck deutlicher wird. Und vor allen Dingen ist zu beachten, dass Artikel 3 stets völkerrechtskonform auszulegen ist. Also nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist das Völkerrecht auch bei der Auslegung von Artikel 3 Grundgesetz zwingend zu beachten. Das soweit zu der Frage des Schutzniveaus.
Ja. Vielen Dank, Herr Krämer. Damit sind wir am Ende der ersten Antwortrunde und haben für die zweite Fragerunde zwei Wortmeldungen schon vorliegen. Das erste ist Frau Bayram und danach Herr Jacobi.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an die beiden Sachverständigen, Herrn Payande und Herrn Tabara. Wäre die Ergänzung der speziellen Diskriminierungsverbote durch das Wort rassistisch verfassungsadäquat und verfassungspolitisch sinnvoll? Oder ist der Begriff, wie die Union bzw. der Sachverständige Kischel meinen, verfassungsuntauglich und irgendwie schädlich? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Bayram. Und nun Herr Jacobi. Danach kommt noch Frau Akbulut.
Ja, vielen Dank. Ich habe ebenfalls eine Frage, die ich wiederum zwei Sachverständigen stellen möchte. Und zwar zum einen Herrn Dr. Krämer und zum anderen erneut Herrn Professor Lodiger. Und die Frage ist die folgende. Wir reden hier, kurz knapp zusammengefasst, darüber aus dem Grundgesetz, das Verbot der Diskriminierung wegen der Rasse zu streichen und zu ersetzen durch ein Verbot wegen rassistischer Gründe, so wird das hier wohl formuliert. Nun ist es so, nach der mehrfach heute schon vorgetragen gehörten Standarddefinition dessen, was gegenwärtig im Grundgesetz steht, nämlich eine Rasse als Gruppe von Menschen, die sich auszeichnet durch vererbbare oder vermeintlich vererbbare Merkmale. Das ist eine Definition, die kann grundsätzlich auf jeden Menschen zutreffen. Also jeder Mensch auf Gottes weiter Welt kann danach von Diskriminierung wegen der Rasse betroffen sein. Wenn man sich den Begriff des Rassismus anschaut, dann stellt man fest, gerade wenn man in der Gegenwart, also in den letzten Wochen, Monaten und Jahren aufmerksam mediale, öffentliche, gesellschaftliche und auch soziologische Diskussionen verfolgt hat, kommt man zu der Feststellung, dass die Definition dessen, was Rassismus ausmacht, wer also dann potenziell von einer solchen Diskriminierung aus rassistischen Gründen betroffen sein könnte, eine wesentlich andere ist. Insbesondere ganz konkret gibt es die verbreitete Feststellung, die findet man aktuell sehr verbreitet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die findet man auch bei staatlichen Institutionen wie der Bundeszentrale für politische Bildung. Es hat also offenbar eine gewisse, auch im staatlichen Bereich, Verbreitung erfahren bereits, findet sich die Feststellung, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Ja? Also die Definition von Rassismus dergestalt, dass betroffen von Rassismus grundsätzlich nicht alle Menschen sein können, sondern nur manche und manche eben auch nicht. So, und wenn man das zusammenführt, dann soll hier ersetzt werden eine Begrifflichkeit im Grundgesetz, von der grundsätzlich alle Menschen ohne Unterschied erfasst werden, durch eine Definition, die per Definition schon eben nicht alle Menschen erfasst, sondern nur einen Teil der Menschen und manche nicht. So, meine Frage lautet jetzt, für die Zukunft unserer Gesellschaft und den gesellschaftlichen Frieden, welche Chancen eröffnet es aus der Sicht der gefragten Sachverständigen, wenn wir an dieser Stelle ein Diskriminierungsverbot, das alle Menschen erfasst, ersetzen durch ein Diskriminierungsverbot, das nicht alle Menschen erfasst, sondern einige auch ausdrücklich nicht? Ja, welche gesellschaftlichen und politischen Chancen eröffnet uns das? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Jacobi. Frau Akbulut ist die Nächste.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an zwei Sachverständige, an Herrn Tabara und Herrn Payande. Vor dem Hintergrund der Diskussion um die Streichung des Begriffes Rasse und die damit einhergegangene Kritik, dass einerseits davor gewarnt wird, es könnte dadurch eine Schutzlücke entstehen und andererseits gewarnt wird, dass es zu einer ausufernden Anwendung des Diskriminierungsverbotes komme, wenn Rasse durch rassistisch ersetzt würde. Richtig, meine Frage nun an Herrn Tabara als auch an Herrn Payande, inwieweit die Streichung des Begriffes Rasse, die ja mit einer Ersetzung durch ein rassistisches Diskriminierungsverbot einhergehen würde, inwieweit würde das zu einer Schutzlücke oder zu einem ausufernden Schutz führen, beziehungsweise welche Veränderungen des Schutzniveaus erwarten Sie?
Vielen Dank, Frau Akbulut. Und dann hat sich noch der Kollege Fricke gemeldet.
Also ich kenne die Regeln nicht. Also man kann mit beziehungsweise auch mehrere Fragen stellen hier. Das ist zulässig.
Also wie geschickt die FDP-Fraktion bei solchen Sachen ist, das werden wir dann sehen.
Okay, ist gut. Muss ich dann machen. Okay, gut. Die juristische Antwort lautet, es kommt drauf an. Die erste Frage, die ich habe, geht an Herrn Franke. Und mir geht es um die Schutz- und Förderpflichten. Wenn also nach Herrn Frankes Vorstellung wir ja dann eine hinreichende Definition haben und wir gleichzeitig in den beiden hier stehenden Gesetzentwürfen auch die Frage der Ausweitung der Schutz- und Förderpflichten haben, ist das denn miteinander dann in Einklang zu bringen? Also reicht die Definition auch insoweit aus, beziehungsweise wären dann auch etwa bei der Frage von Anzeigen für die Suche nach Arbeitskräften hier auch entsprechende Klarheiten gegeben, so wie sie ja auch bei anderen Fragen der Schutz- und Förderpflichten im Rahmen des Artikels 3 gegeben sind. Die zweite Frage geht an Professor Tabara. Auch bei ihm versuche ich nochmal zu klären, ob die Definition des Begriffes rassistisch, weil wir ja wegkommen wollen von einer naturwissenschaftlich-biologischen Definition, ob die hinreichend ist, wenn, wie vorgeschlagen von Professor Tabara, man bestimmte gesetzliche Regelungen schon nimmt, kann man die dann heranziehen? Also kann ich für die Verfassung bei einem Begriff rassistisch einfach gesetzliche Dinge rannehmen? Ich bin einig, wie Professor Kremen das gesagt hat, bei der Frage völkerrechtlicher Dinge, da haben wir eine entsprechende Verfassungsrechtlichkeit. Aber kann ich das heranziehen oder haben wir andere Möglichkeiten? Denn ich muss am Ende ja eine Subsumptionsgrundlage haben.
Vielen Dank. Das war noch überschaubar, aber zur Erläuterung für die, die das nicht wissen, wir fragen hier letztlich nicht nach Fraktionskontingenten, wie das andere Ausschüsse machen, sondern letztlich im gegenseitigen Rücksicht nehmen aufeinander fragt, hat jeder das Fragerecht, das hat sich hier als durchaus auch sozusagen zielführend eingebrockert. So, unpraktikabel, weil auch gegenseitige Rücksicht genommen wird. Jetzt hat Herr Tabara nochmals die meisten Fragen gestellt bekommen. Der kommt aber jetzt als letzter dran, weil wir alphabetisch vorgehen. Ja, es ist so weit, habe ich jetzt auch schon geschaltet. Aber man guckt auf das Bild hier drauf. Herr Krämer ist jetzt der Erste, der hat nur eine Frage, nämlich die von Herrn Jacobi zu beantworten.
Ja, ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden. Ich glaube, ich kann Sie auch relativ kurz beantworten. Also das Verständnis des Diskriminierungsverbotes, so wie es bisher schon existiert, ist so, etwa nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass es hier um den Schutz strukturell diskriminierungsgefährdeter Gruppen geht. Wenn wir also das Beispiel Rassismus nehmen, dann geht es also auch sicherlich darum, entsprechende Machtverhältnisse. Also Herr Krämer ist etwa nicht von Rassismus betroffen, wenn Ihre Frage, glaube ich, dahin zielte. Also es gibt sozusagen immer den Schutzbereich, den persönlichen Schutzbereich auch zu bestimmen. Und insofern sehe ich das auch nach dem bisherigen bestehenden Grundrechtsschutz nicht so, dass sich Herr Krämer erfolgreich auf das Verbot rassistischer Diskriminierung berufen könnte.
Vielen Dank, Herr Krämer. Als nächstes Herr Franke mit der Antwort auf die Frage von Herrn Fricke.
Ja, vielen Dank. Also man muss, glaube ich, unterscheiden. Die beiden Anträge enthalten ja durchaus unterschiedliches. Einmal das Diskriminierungsverbot und einmal die Verankerung eines Förderauftrags in Bezug auf die in Artikel 3 genannten Merkmale. Dazu muss man sagen, dass es ja jetzt schon im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz über den Paragraphen 5 die Möglichkeit gibt, einer Förderung von besonders von Benachteiligung betroffener Gruppen. Diese Förderung gilt allerdings nur für den Bereich des Arbeitsrechts, also letztlich für den Privatrechtsverkehr. Und diese Vorschläge hier würden es auch ausweiten auf den Bereich des öffentlichen Rechts. Und sie wären aus unserer Sicht ein klares, auch politisches Bekenntnis zum Abbau von Diskriminierung. Gleichwohl schließen sich da natürlich Folgefragen an, wie die Förderpflichten, welche Konkurrenzfragen unter Umständen bei den Förderpflichten zwischen den einzelnen Gruppen bestehen oder beziehungsweise wie die Förderpflichten ausgestaltet sind, ob sie so im Grunde genommen einen Förderauftrag wie im Bezug auf die Geschlechtergleichstellung schon enthalten oder ob sie auch direkt zur Ableitung von Ansprüchen führen können. Dankeschön.
Danke, Herr Franke. Als nächstes Herr Ludiga mit der Antwort auf die Frage von Herrn Jacobi.
Ich habe den Worten von Herrn Krämer nichts hinzuzufügen. Ich schließe mich Herrn Krämer an. Vielen Dank.
Vielen Dank für die kurze Antwort. Als nächstes Herr Payande mit den Antworten auf die Fragen von Frau Bayram und Frau Akbulut.
Ja, herzlichen Dank. Ich kann die Antworten, glaube ich, kann die Fragen, glaube ich, beide zusammen beantworten, weil sie beide auf die Frage abzielten, ob der Begriff rassistisch, die Ersetzung durch rassistisch, verfassungsrechtlich adäquat ist, ob dadurch Schutzlücken oder Ausuferungstendenzen zu befürchten sind. Ich glaube, da muss man zwei Fragen unterscheiden, die hier auch in der Diskussion unterschieden wurden. Zum einen, ob der Begriff rassistisch genauso wie der Begriff Rasse das historische Unrecht hier zum Ausdruck bringt. Da habe ich ehrlich gesagt keine Bedenken. Warum soll rassistisch das nicht genauso machen können wie Rasse? Zum Zweiten, und darauf möchte ich mich jetzt fokussieren, die Frage, inwiefern rassistisch im Vergleich zum Begriff Rasse ein juristisch operationabler, verwendbarer Begriff ist, der eben auch die Rechtsanwendung anleiten kann. Wir haben jetzt schon mehrfach die Definition gehört, des Begriffs Rasse als Bezugnahme auf Gruppe von Menschen oder Unterscheidung von Menschen danach, dass sie sich durch tatsächliche oder vermeintlich vererbbare Eigenschaften aufzeichnen. Hier ist mir wichtig zu betonen, dass das jetzt nicht in irgendeiner Weise die amtliche Definition des Begriffs Rasse im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz ist, sondern das ist die Definition, die die Verfassungsrechtswissenschaft erarbeitet hat. Sie ist weder allgemein geteilt, noch findet sie sich in dieser Weise in der Rechtsprechung wieder. Der hier auch schon viel zitierte Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem November 2020 vermeidet diese Definition. Er spricht zwar in Anknüpfung an den Wortlaut von Artikel 3 Absatz 3 an das Verbot der Diskriminierung wegen der Rasse, kommt dann aber ganz schnell zu rassistischer Diskriminierung und verwendet diese Terminologie. Und die Frage, die sich mir auch stellt, ist, wie soll man auch unter den Begriff der Rasse subsumieren? Es ist schon mehrfach gesagt worden, dass die juristische Begriffsbildung sich hier nicht an der naturwissenschaftlichen orientieren muss. Das ist auch völlig richtig. Wie sollte man auch unter den Begriff subsumieren? Ganz gleich, ob man jetzt davon ausgeht, dass es sinnvoll ist, in biologischer Hinsicht von Menschenrassen zu sprechen oder nicht. Selbst wenn man annehme, dass es 5 Rassen gäbe, würde es ja keinen Sinn machen zu sagen, das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Rasse nach
nichts gegen Hamburg. Ja, das ist die konkurrierende Bucerius-Dosku, sage ich jetzt dazu, als jemand, der an der Uni Hamburg ist. Also, wir haben, genau, wir machen jetzt mit Herrn Tavara, der hier im Raum sitzt, sozusagen klassische Kommunikation wie seit 250.000 Jahren weiter. Und dann gucken wir noch mal, ob Herr Payande noch mal eingeschaltet ist. Herr Tabara, 3 Antworten auf 3 Fragen von Frau Bayram, Frau Akbulutin, Herr Fricke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch wenn vieles schon seit 250.000 Jahren Bestand hat, muss man manchmal doch Sachen modernisieren und an die Zeit anpassen. Das steigt ein auf die Frage von Frau Bayram. Wäre es schädlich oder ist es, führt es eben nicht doch zu einer verfassungskonformen und Regelung oder zu einer, also verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber der Verfassungsänderung, die könnten ja nur aus Artikel 79 Absatz 3 entstehen, sehe ich überhaupt nicht, was jetzt sozusagen die Umstellung von Rasse auf rassistisch angeht, sondern eben vielmehr, glaube ich, hätten wir die Chance damit, ein so fundamentales Gleichbehandlungsgebot, das so eng mit der Menschenwürde verbunden ist, endlich auf eine zeitgemäße, anwendbare Form zu bringen und vor allen Dingen damit auch einmal einen Perspektivwechsel vorzunehmen. In der bisherigen Definition wird immer noch sozusagen in erster Linie auf das Opfer der Diskriminierung geguckt und wir gucken und versuchen zu klären, welche Rasse es denn nun hat und ob es nun vermeintlich eine Rasse hat oder nicht. Wobei auch noch mal ganz wichtig ist, das klingt so mit der vermeintlichen Rasse nach einer schon ganz offenen Definition, dass sie eben nicht sagen, nur auf das Biologische guckt. Jedenfalls, ich habe das auch in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, sagen von Vertretern dieses Begriffs wird darauf ganz deutlich hingewiesen, nein, das hat eine biologische Schlagseite. Dieses vermeintlich ist nicht im Sinne einer alternativen Definition zu verstehen, sondern, so heißt es da unter anderem, nur die Vererbbarkeit ist das Spezifische der Rasse. Also damit bleiben wir immer ganz tief im Biologismus stecken und können damit einfach zeitgemäße Formen von Rassismus nicht wirklich erfassen. Und ich glaube, dass wir mit rassistisch die Möglichkeit bekommen, niemand sagt, dass das ein ganz einfacher Begriff ist, aber dazu komme ich später noch mal ganz kurz. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben eine Chance, durch die Umstellung auf rassistisch diesen Begriff dieses Diskriminierungsverbot, das eng mit der Menschenwürde verbunden ist und deswegen für unsere Gesellschaft fundamental ist, auch anwendbar zu machen und nicht zu einem, ich hatte das vorhin gesagt, einem Museumsstück verkommen zu lassen. Die nächste Frage zielt so ein bisschen auf die Frage, sagen, sind wir zwischen Skylla und Charybdis, also Schutzlücke, entsteht eine Schutzlücke durch die Umstellung oder führt es zu einer Ausuferung? Ich freue mich einmal sagen zu können, wir befinden uns in der goldenen Mitte, ist richtig sagen, eine Schutzlücke, das kann ich auch überhaupt nicht erkennen, dass das entstehen würde. Denn wir müssen sagen, eine Schutzlücke im Vergleich zu dem bestehenden Bestand. Ja, das ist zum Teil in der Diskussion aufgekommen. Wie soll ich ja sagen, weniger als nichts ist eben auch nichts. Sagen wir müssen davon ausgehen, sagen, wir haben allenfalls im Moment einen theoretischen Schutz, einen praktischen Schutz bietet diese Verfassungsnorm so gut wie gar nicht. Weder auf der Ebene einer Verfassungsgerichtsrechtsprechung. Hier ist gerade am Wochenende von dem ehemaligen Herausgeber des renommierten German Law Journals ein Artikel erschienen, der fragte danach, wo sind denn in Deutschland die großen Entscheidungen zum Diskriminierungsschutz? Ich finde da keine. Und ich kann ihm nur sagen, ja, ich finde da auch keine. Und das ist, halte ich für ein Problem. Auf der anderen Seite ist eben auch, sagen, wenn man sich anguckt, wie Rechtsprechung funktioniert, dieses Schreckensbild einer ausufernden Rechtsprechung, die sozusagen sich jeder Windung der sozialwissenschaftlichen Diskussion an den Hals schmeißt oder das einfach übernehmen würde, ist wirklich ein Zerrbild von Rechtsprechung. Rechtsprechung funktioniert in Pfadabhängigkeiten. Und ja, ich glaube schon, die Gesetzesentwürfe wollen einen Impuls setzen, damit dieses Diskriminierungsverbot in der Praxis wirklich ankommt und eine größere Bedeutung bekommt. Aber zu erwarten, dass da die Bäume in den Himmel wachsen und dass wir gerade vielleicht sozusagen über das Bundesverfassungsgericht eine Kulturrevolution angezettelt bekommen, bloß weil wir Rasse durch rassistisch ersetzen, das ist, glaube ich, wirklich, es entspricht überhaupt nicht sozusagen dem, wie ich die Verfassungswirklichkeit und ihre inkrementellen Prozesse wahrnehme. Vielleicht noch ein Punkt, weil das sozusagen so anklang. Es wäre eine der gängigen Definitionen, dass gesagt wird, Diskriminierung sei immer rassistisch. Das wird bezogen, es hat Herr Kischel gesagt, er hat es bezogen auch in seiner schriftlichen Stellungnahme auf eine Stelle von dem Kollegen Cengiz Barskanmaz, der dazu 2019 promoviert hat. Wenn man das nachliest in seiner Dissertation, heißt das damit nicht, jede Diskriminierung sei rassistisch, sondern er diskutiert an dieser Stelle die Frage, ob es sinnvoll ist, den Begriff rassische Diskriminierung zu verwenden oder rassistische Diskriminierung. Und er lehnt den Begriff rassistische Diskriminierung ab, weil er meint, jede rassische Diskriminierung sei an sich schon rassistisch. Also es geht um rassische Diskriminierung. Er spricht sich auch, er gehört zu den Kritikern, die sagen, sich für die Beibehaltung des Rassebegriffs aussprechen. Weil er sich aus meiner Sicht zu stark an der Critical Race Theory in den USA orientiert. Jetzt noch zu der letzten Frage von Herrn Fricke. Haben wir eine hinreichend fähige Definition und können wir damit sozusagen auch verfassungsrechtlich operieren? Vielleicht nur einmal ganz kurz, wie hat es sozusagen 2015 in dem Gesetz, sozusagen, das die Konsequenzen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss vorgenommen hat, wie wurde es da wo eben die rassistischen Beweggründe in den Paragraph 46 StGB aufgenommen wurden, dort hat die Gesetzesbegründung, heißt es dort, so basiert Rassismus auf der Vorstellung unterschiedlicher Menschengruppen in der Bevölkerung. Die Unterscheidung wird dabei anhand von Kriterien wie Herkunft, Religionszugehörigkeit, Abstammung oder körperlichen Merkmalen wie insbesondere Hautfarbe oder Gesichtszügen vorgenommen. Entstehungsgeschichtlich ist der Begriff rassistisch damit zu erklären, dass die für Rassismus typische Kategorisierung und Hierarchisierung von Menschen historisch mit dem Begriff Rasse einherging. Das ist zumindest erstmal ein Ansatzpunkt. Da ist schon was da. Das wird auch so rezipiert in der entsprechenden Kommentarliteratur zum StGB. Also da sind wichtige Anhaltspunkte drin enthalten. Das ist sozusagen sich bestimmt nicht eine Definition, die Sie sozusagen so einfach machen können wie beim Diebstahl oder so. Auch da sehe ich nicht das besondere Problem. Also wir sind in der Lage, auch verfassungsrechtlich Kunst oder Wissenschaft zu definieren. Und das sind nun sehr schwierige Begriffe. So glaube ich, dass das mit rassistisch keine besonderen Herausforderungen bringt.
Vielen Dank, Herr Tabara.
Herr Payande ist wieder da. Da gab es einen Stromausfall und ich kann ihm nur mitgeben, wir haben schon spekuliert, ob das mit Hamburg zu tun hätte, hat es aber dann vielleicht doch nicht. Sie können gerne an der Stelle weitermachen, wenn Sie das halbwegs im Kopf haben, wo Sie eben unterbrochen wurden.
Herzlichen Dank und ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich wurde da unterbrochen, wo ich argumentiert hat, dass verfassungsrechtliche Begriff, die verfassungsrechtliche Definition der Rasse, so wie wir sie heute handhaben, in der Rechtsanwendung der Antrags auch handhaben wird. Ich würde noch ergänzen, dass auch auf der völkerrechtlichen Ebene, wo vor allen Dingen im Abkommen zur Beseitigung rassistischer Diskriminierung der Begriff der Rasse verwendet wird, eben nicht nur der Begriff der Rasse verwendet wird, sondern dass sowohl im Vertragstext als auch in der Praxis des Ausschusses auch verschiedene Kriterien abgestellt wird. Da werden genannt neben der Rasse die Hautfarbe, die Abstammung, der nationale Ursprung oder das Volkstum. Und hier geht auch der Ausschuss nicht dahin, Rasse zu definieren, sondern eben auf rassistische Diskriminierung, auf Ausschließungen, seien sie historisch tradiert, seien sie gesellschaftlich bedingt, verschiedener Gruppierungen. Ausrufungstendenzen, das habe ich gerade bei Herrn Tabara mitbekommen, da kann ich mich, glaube ich, anschließen, die sehe ich nicht. Nicht alles, was im gesellschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Diskurs mit dem Begriff des Rassismus belegt wird, muss natürlich eins zu eins in den Rechtsbegriff übernommen werden, aufgrund der Entstehungsgeschichte, der Diskussionen, die geführt werden, aber auch aufgrund des bisherigen Kontexts, ist, glaube ich, klar, dass worauf die rassistische Diskriminierung abzielt und dass sie eben nicht darauf abzielt, alle Formen von Diskriminierung aufzunehmen. Letzter Punkt, ich sehe auch keine Schutzlücke, dadurch, dass man den Begriff rassistische Diskriminierung einführt, weil zum einen auch klar ist, dass hier eben nicht zu einer Schutzlücke kommen soll und zum anderen auch der Begriff der rassistischen Diskriminierung ja wieder ausgelegt und interpretiert werden muss, im Lichte vor allen Dingen natürlich auch der völkerrechtlichen Vorgaben. Und hier kann eben an alles angeschlossen werden, an alle Möglichkeiten, an alle Elemente, die eben mit dem Begriff der rassistischen Diskriminierung in Verbindung gebracht werden. Da scheint mir auch hinreichende Klarheit zu bestehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Payande. Und jetzt hat sich Frau Bayram noch mal gemeldet, weil sie offenbar noch eine Nachfrage hat. Eine klitzekleine, sagt sie.
Ja, und zwar vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Frage an Herrn Kischel. Und zwar, Herr Kischel, Sie halten den Begriff rassistisch für verfassungsuntauglich, weil er Ihnen zu weit geht, weil er Gegenstand sozialwissenschaftlicher und politischer Diskussionen sei, weil Rassismus zu einem konturenlosen politischen Kampfbegriff mutiert sei. Abgesehen davon, dass man anhand solcher Maßstäbe im Grundgesetz auf eine Vielzahl von Kampfbegriffen stoßen würde, meine zwei Fragen. Erstens, gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt Rassismus? Und zweitens, ist aus Ihrer Sicht die Bekämpfung von rassistischer Diskriminierung genauso eine Staatsaufgabe wie die Bekämpfung aller anderen verbotenen Diskriminierung von Menschen auch? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Bayram. Herr Kischel.
Ja, herzlichen Dank, Frau Bayram. Zum Kampfbegriff. Ich finde im Grundgesetz persönlich ansonsten keine Kampfbegriffe, sondern viele Fachbegriffe und viele Anliegen, die gesellschaftlich allgemein geteilt werden. Gibt es Rassismus in der Bundesrepublik Deutschland? Es wird Rassismus in der Bundesrepublik Deutschland geben. Ich bin kein Sozialwissenschaftler. Es gibt sicherlich Leute, die glauben, dass Personen dunkler Hautfarbe oder Asiaten oder ähnliches minderwertig sein und angeborene Eigenschaften hätten, die sie minderwertig machen und die umgekehrt glauben, dass Weiße höherwertig seien. Das ist schrecklich, aber so etwas gibt es und das zu bekämpfen ist auch elementarste Aufgabe des deutschen Staates und das tut er mit der gegenwärtigen Version des Grundgesetzes. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Kischel. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende dieser Sachverständigenanhörung. Ich danke zunächst mal den Sachverständigen hier im Raum und diejenigen, die bei uns bei Webex zugeschaltet waren, für ihre Expertise. Danke den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen und den Zuhörern auf der Tribüne, Zuhörern und Zuhörern auf der Tribüne fürs Zuschauen und Zuhören. Und schließe im Übrigen die Anhörung, die Sitzung. Wir werden darüber beraten und kommen irgendwie zu einem Ergebnis. Herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.